Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter dem Podcast heute mit einem absoluten Fashion-Bestseller. Der König des Hypes ist hier und gibt einen seiner ganz seltenen Podcasts. Seine Karriere überragt. Seine Kollektion in wenigen Minuten ausverkauft. Sogar Star-Rapper wie Central C und Drake feiern seine Pieces. Sein Lifestyle XXL. Hier ist er, der Founder der Streetwear-Marke Peso, der YouTube-Star und Designer Justin. Was ist dein Blick auf diesen Luce, erste vollelektrische Sportwagen? Sie haben ihn vorgestellt, bei der Premiere war sogar der Papst da, aber es bringt dem Ganzen keinen Segen.
Ich finde, er hat ein lustiges Design. Lustig ist aber, glaube ich, nicht das, was Ferrari erzielen wollte, sondern eigentlich sollte es ja eher ein Hingucker werden, wo jeder sagt, ey, wenn ich irgendwann genug Geld habe, dann möchte ich den kaufen, das ist mein Traumauto. Die Zielgruppe von AP wird immer jünger. Du musst irgendwie die jungen Leute erreichen, das ist fast schon ein cleverer Schachzug zu sagen, ey, wir nehmen was, was nicht mit unseren sonstigen Uhren konkurriert, aber machen das zugänglich für die breitere Masse. Ich habe es nicht gestartet, weil ich Geld verdienen wollte, sondern aus Leidenschaft. Und da waren 22.000 Hoodies weg. Nach einer Stunde. Natürlich hätte ich gerne darauf verzichtet, dann irgendwie Pfefferspray ins Gesicht zu bekommen und bedroht worden zu sein mit einem Messer, damit ich eine Uhr rausrücke.
Es ist verrückt. Es ist eine der spannendsten Founder-Stories Deutschlands. Justin Fuchs. Mit 13 startet er auf YouTube durch. Er ist Gamer. Nebenbei designt er Grafiken für andere Creator. Seine Strategie, er tauscht sie gegen Reichweite. Ganz konservativ beginnt er eine Ausbildung als Bankkaufmann, aber nebenbei baut er etwas viel, viel Größeres auf, sein eigenes Fashion-Label. Er ist 18, er nennt es Peso, benannt nach einem Song von A$AP Rocky. Heute ist Justin 28, macht an einem Tag schon mal über 2,2 Millionen Euro und nimmt seine Fans wie kein anderer mit in sein XXL-Leben zwischen Rolls Royce Ghost und Rosé Goldener Patek. Zu seinem 10-jährigen Brandjubiläum jetzt bringt er uns Geschenke mit 10 Peso-Gutscheine über jeweils 100 Euro. Wie du einen davon gewinnen kannst, ganz einfach, abonnier Tomorrow, schreib in die Kommentare und schon kannst du im Peso Store deine Lieblingsteile for free ordern. Viel Spaß damit, jetzt bei Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube, live aus dem The Wellem Hotel in Düsseldorf. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße, genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen, die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein vollelektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die starten nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey Justin, ich weiß, du bist echt kein großer Podcast-Gänger. Also umso mehr feiere ich, dass du heute hier bist. Mega.
Ja, vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Schön hier zu sein.
Und was ich das Krasseste bei dir finde, dass du der erste Gast nach über 300 Gästen bist, der nicht nur kommt, sondern auch noch was mitbringt. Du hast sogar noch ein Geschenk für die Tomorrow-Community dabei.
Richtig, ja. Also wir haben, soll ich schon verraten?
Bitte, oder möchtest du? Pack aus, pack okay. aus.
Ja, wir verlosen 10-mal 100 Euro Peso-Gutscheine. Möchtest du erklären, was Peso ist, oder soll ich das auch noch übernehmen?
Ich glaube, dass schon alle wissen, was Peso ist.
Meinst du?
Ja, sensationell. Aber die wichtigste okay. Frage ist, es ist doch immer alles ausverkauft. Gibt es denn überhaupt
noch? Ja, wir haben das System ein bisschen überarbeitet und können jetzt stolz verkünden, dass die meisten Sachen nach Drop auch für die Season wirklich erhältlich bleiben. Und da bin ich stolz drauf. Es war wirklich viel Arbeit, diese Richtung einzuschlagen. Aber nach ein paar Meilensteinen hat man dann auch verstanden im Team, in welchen Sphären man sich bewegt und demnach dann die Stückzahlen auch so angepasst, dass die Produkte nicht nach 5 Minuten ausverkauft sind.
Okay, ich glaube auf jeden Fall ein guter Rat hier an alle aus der Tomorrow Community. Wer einen Gutschein gewinnt, ich glaube lieber schnell einlösen, gleich checken bei Peso, was noch da ist das und stimmt. dann gleich ordern.
Du musst den Leuten aber noch erklären, wie die das gewinnen können. Also unter den YouTube-Kommentaren oder schreiben die auf Insta oder?
Genau, ich habe schon im Intro gesagt, dass sie gerne hier ein Tomorrow-Abo dalassen sollen und dann einfach einen Kommentar schreiben sollen, dass sie Lust haben auf einen Gutschein von Peso und okay. dann gibt's die Chance, den hier zu gewinnen.
Sehr schön. Ja, wenn nicht genug da ist, vielleicht schießen wir mal noch 3-4 nach irgendwie.
Wow.
Wir sind großzügig.
Sensationell, sensationell. Justin, bevor wir über dein Business reden, lass uns mal darüber sprechen, was gerade so in der Welt los ist, was ich lustig fand. Ich habe natürlich gecheckt, wow, mit welchem Auto kommst du? Ich habe gesehen, du kommst hier mit deinem Lambo Urus bist du gekommen
ja.
und habe gesehen, dein Ferrari hast du verkauft. Und ich habe mich natürlich gefragt, hast du den schon rechtzeitig verkauft, weil du wusstest, was da gerade bei Ferrari passiert?
Ja, ich habe den verkauft, weil ich den neuen Ferrari Luce gesehen habe und gedacht habe, ich muss meinen schnell abgeben, damit ich Platz für den Luce natürlich habe.
Sag mal, du bist so tief in diesem Autogame drin, bitte. Was ist da passiert mit dem Luce? Das ist ja wirklich fast, in Italien ist es ja mittlerweile fast eine Staatsaffäre. Ja. Wie siehst du das? Was ist dein Blick auf diesen Luce? Erste voll elektrische Sportwagen. Sie haben ihn vorgestellt, bei der Premiere war sogar der Papst da. Ja. Ich kann mich an keine Autopremiere erinnern, wo der Papst jemals da war.
Ja, das stimmt.
Und dann ist er da, aber es bringt dem Ganzen keinen Segen.
Also ich muss sagen, ich finde, er hat ein lustiges Design. Lustig ist aber, glaube ich, nicht das, was Ferrari erzielen wollte mit dem Auto, sondern eigentlich sollte es ja eher ein Hingucker werden, wo jeder sagt, wie es bei Ferrari eigentlich auch immer war, ey, wenn ich irgendwann genug Geld habe, dann möchte ich den kaufen. Das ist mein Traumauto. Ob jung oder alt, jeder hat irgendwie immer zu Ferrari hochgeschaut. Und ich muss sagen, das haben die mit diesem Auto nicht geschafft. Würde er jetzt ein Zehntel davon kosten, also so 50.000, 60.000 Euro, dann glaube ich, würde man den auch oft auf der Straße sehen. Aber doch nicht für 500.000, 600.000. Das ist völlig an der Zielgruppe vorbei. Ich finde, das macht ein bisschen die Legacy kaputt. Es ist nicht mehr dieses Heritage-Ferrari-Ding in meinen Augen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich bin erstmal total überrascht, was sie da gebaut haben, weil man hat ja immer so eine Vorstellung und erwartet natürlich gerade bei so einem Legacy-Brand wie Ferrari. Ferrari wäre zeitweise die auch wertvollste Luxusmarke der Welt, erwartet man natürlich, dass irgendwas völlig Ikonisches kommt.
Ja.
Dann war angekündigt worden, dass es eine Zusammenarbeit gibt mit dem langjährigen Apple-Designer John Eve. Ach,
das wusste ich gar nicht.
Der das Design
so
gemacht hat.
Ja, und jetzt sieht's aus wie ein iPad. Jetzt sieht's aus wie diese KI-Bilder. Diese Witze, wo das Auto so auf dem Rücken liegt, wie so eine Magic Mouse, und dann ist da so ein USB-Kabel drin angeschlossen. Das ist verrückt, aber das trifft den Nagel auf den Kopf.
Es ist verrückt. Also überall bei mir im Moment im Feed, ich werde richtig damit zugespammt und das ist aber auch so lustig, weil was das Erstaunliche dabei ist, dass dieser Hate ja nicht nur von den normalen Autofans kommt, sondern wirklich auch von, ich sag mal, Branchengrößen.
Ja.
Ne? Und unter anderem der langjährige Präsident von Ferrari.
Ja.
Selbst der sagt, Luca de Montezemolo sagt, dass er gar nichts zu dem Auto sagen möchte, weil das würde schweren Schaden für Ferrari sein. Aber er sagt, dass er so geschockt ist, dass er nur eine Bitte hat. Und das sagt der langjährige, alte Präsident von Ferrari. Die einzige Bitte, nehmt das springende Pferd vom Auto, sagt er.
Dann ist einfach nur dieses gelbe Wappen, aber ohne Pferd einfach.
Genau.
Ja, krass. Am besten das Pferd ersetzen durch so ein Android-Icon oder so, jetzt wo es voll elektrisch ist. Ich finde aber, man hätte irgendwie an dem ersten Hybrid anknüpfen können. Ich glaube, der SF90 müsste das ja gewesen sein. Oder auf diese 296 GTB, GTS Richtung da anknüpfen können und irgendwie ein Hypercar machen, was aber trotzdem für Elektromobilität steht. Aber ich finde, da sind sie voll am Ziel vorbeigeschossen.
Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es schon mal so einen Shitstorm gab. Es gab schon mal einen bei Jaguar, als die umgestellt haben. Da gab es plötzlich auch eine Riesenkrise. Ja. Aber jetzt alleine mal bei Ferrari, die Aktie ist eingebrochen, um 8% eingebrochen. 8% klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht noch nicht so viel, aber 8% habe ich gerade auf dem Weg hier nochmal gecheckt. 4 Milliarden. Es wurden 4 Milliarden an Wert vernichtet durch ein neues Auto, was man pressen.
Ich verstehe aber auch nicht, ich weiß nicht, wie das da abläuft. Aber irgendwer muss das Auto ja designt haben. Und dann muss die Mehrzahl der Mitarbeiter gesagt haben, ja, doch, aus allen Entwürfen, das ist er. Wie sähen dann die anderen denn aus? Also, das ist crazy. Ich würde gerne mal sehen, was noch in der engeren Auswahl war. Und ich denke, da wäre aber auch was gewesen, wo die Community gesagt hätte, ja, das wäre es eher gewesen. Und ich finde, also das kann Ferrari sich natürlich nicht erlauben, aber das ist der Vorteil von jungen Brands, dass sogar die Community mit einbezogen werden kann. Also so machen wir das zumindest ab und zu.
Aber ich glaube, wir können ganz sicher sein, die haben niemanden mit einbezogen,
nein,
oder?
Nein, nee.
Also, was ich noch krass finde, ist Flavio Briatore, der langjährige Formel-1-Chef von diversen Teams. Ja. Im Moment ist er Teamchef bei Alpine und hat gerade mega Vertrag gesigned mit Gucci. Mhm. Alpine wird Gucci Racing ab 2027. Okay. Selbst der hat sich darüber lustig gemacht und hat gesagt, das Auto, der neue Ferrari Ducce, ist so hässlich, den werden nicht mal die Chinesen kopieren.
Ja, das ist gut. Ja, es sieht aber tatsächlich ein bisschen aus wie so ein BYD oder so. Ich habe aber auch ein Video gesehen, wo Lewis Hamilton neben dem Wagen stand. Muss er ja wahrscheinlich vertraglich oder so. Und hat den irgendwie so abgezogen, so dieses Verdeck. Und hat dann gesagt, ja, mega cool und so. Und der Arme, der kann einfach nicht seine echten Gedanken dazu äußern, weil er vertraglich ja dann gebunden ist. Das ist krass.
Ja, was passt natürlich gerade zu Lewis Hamilton. Ich meine, bei Ferrari läuft es nicht. In der Formel 1 fährt er nur noch hinterher. Ist meilenweit entfernt davon, jemals wieder Formel 1 Weltmeister zu werden. Und dann musst du noch so ein Auto enthüllen. Und
Kim Kardashian zu viel Ablenkung in seinem Privatleben.
Vermutlich.
Ja.
Aber sag mal, was heißt das für dich? Würdest du den Ducce kaufen?
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe jetzt auch kein Fahrzeug in dem Preissegment. Wir bewegen uns da deutlich drunter. Und nee, also wenn jemand sich doch ein Auto für 500.000, 600.000 holt, dann muss es auch ein Auto sein, wo man so, wenn man die Garage aufmacht, reinguckt und sich denkt, boah, krass, bin ich gesegnet, dass ich so ein Auto fahren darf. Aber das ist vielleicht bei einem Aventador SVJ so oder 812 Superfast Competizione oder so, die sind natürlich nochmal deutlich teurer, aber da gibt's Autos, wo viel richtig gelaufen ist. Sogar Lamborghini hat sich drüber lustig gemacht und hat irgendwie den Revuelto gepostet, der auch im selben Preissegment ist, natürlich nicht voll elektrisch, und hat dann so einfach als Caption benutzt, proud to keep you dreaming oder sowas.
Boah, ja. Das ist echt böse. Ja. Das ist echt böse. Aber glaubst du, es gibt einen Grund dafür? Also warum sehen Elektroautos so völlig anders aus als die normalen? Also Daniel Abt, ja auch riesig in diesem Game ist, der hat bei sich auf Insta einen Post gemacht und hat schon vermutet die These, dass die Designer sich extra wenig Mühe geben, damit bloß keiner Elektroautos kaufen wird, um das Thema für immer zuzumachen.
Ja, vielleicht
steile These.
Vielleicht ziehen alle Designer und Brands an einem Strang, um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens weiter runterzufahren, sodass die Politik irgendwann sagt, okay, ihr braucht doch nicht mehr Elektroautos zu machen, wir brauchen die Wirtschaft. Aber nee, ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich verstehe es einfach nicht. Es gibt einfach sehr, sehr wenige Elektroautos, die besser aussehen als ihre Vorgänger, die halt eben nicht elektrisch waren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Fast zeitgleich hat ja Mercedes AMG das neue Modell veröffentlicht, den GT mit Brad Pitt vorgestellt in L.A. Wie ist dein Blick? Nicht auf Brad Pitt, sondern auf den GT.
Ah, schade, okay. Ich muss sagen, ich finde den in Ordnung. Vor allem, wenn wir uns jetzt in den Sphären, wie du eben schon gesagt hast, Jaguar und Ferrari, dazwischen macht er eine gute Figur. Aber auch da muss ich sagen, alle Vorgänger deutlich attraktiver.
Wahnsinn, krass, dass das nicht gelingt. Ja.
Wie ich da falsch?
Ich hatte immer mal vermutet, wenn ich Designer von einem Elektroauto wäre, ich würde das extra schön machen, dass die Leute sagen, hey, ich will gar nicht entscheiden, ob ich ein Elektroauto kaufe oder einen Verbrenner. Ich will einfach das Schönste kaufen.
Genau. Im besten Fall sollte es ja von außen gar nicht zu sehen sein, sondern es zählen ja nur die inneren Werte. Aber von außen sollte dem ja nichts nahestehen. Klar, zählt Aerodynamik ein bisschen dazu, vor allem bei einem Elektroauto. Aber jetzt da solche Anstalten zu machen, weiß ich jetzt nicht.
Aber dann nimm uns bitte mal mit, Justin, in dein Auto-Game. Das spielst du echt hart. Also dein Ferrari 812 hast du verkauft.
Richtig. Und jetzt gerade habe ich zwei Autos in meiner Garage stehen, und zwar den Urus Performante. Den habe ich mir als letztes zugelegt, nachdem ich die G-Klasse verkauft hatte. Den benutze ich so als Daily, oder darf ich als Daily benutzen. Das ist immer noch surreal, aber das ist das beste Auto, was ich bisher gefahren bin. Und als Zweitwagen habe ich den Rolls-Royce Ghost. Aber ich bin jetzt gerade auch noch auf der Suche für Nachfolger für den 812 Superfast Ferrari. Und da nehme ich die Community ganz offen und transparent mit. Also es läuft gerade, ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber
am Montag schon.
Am Montag schon, ja. Okay. Ja, es läuft jetzt gerade eine Serie, die ich angefangen habe, wo die heißt Ich suche mein Traumauto. Und da fahren wir verschiedene Autos Probe. Und ich bin mir wirklich unschlüssig. Da sind auch 2-3 Hybridautos dabei. Zuletzt bin ich jetzt, die Folge ist ganz frisch, den Huracan Probe gefahren. Also ich kann es ja schon spoilern, es wird auf jeden Fall was sehr Sportliches, sehr Flaches, Kompaktes, und da achte ich wirklich gar nicht darauf, dass es irgendwie eine Wertanlage sein soll, wie jetzt spezielle Ferrari-Modelle oder ein McLaren 765 LT. Nee, ich will wirklich was sehr Kompaktes, Schnelles, wo ich auch ohne schlechtes Gewissen Kilometer drauf machen kann etc. Und da wären halt so Sondermodelle wie jetzt ein Carrera GT zum Beispiel oder 918 Spider Porsche. Die wären da wesentlich zu schade für. Und ich möchte einfach irgendwie was Cooles, wo ich jeden Tag mit rumfahren kann. Und da freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Es steht auch wirklich noch nichts fest. Und wir werden insgesamt, glaube ich, 7-8 Autos Probe fahren.
Macht auf jeden Fall Spaß, das auf YouTube zu verfolgen. Also Tipp an alle, unbedingt bei Justin auf YouTube checken. Die neue Reihe, die du da machst. So, ich suche mein neues Traumauto. Und ich glaube, das Traumauto ist bei dir immer 200.000 Euro plus, 300.000 Euro plus.
Ja, sowas um den Dreh, kann man schon sagen, ja.
Warum hast du den Ferrari verkauft?
Also erstmal, wenn man das von außen betrachtet, da gab es auch ganz viele böse Stimmen. Ich verstehe es auch. Es ist erstmal, wenn man das von außen anschaut, wirklich ein Traumauto. Aber der größte Konkurrent in meinem Kopf für das Auto war der Vorgänger, also vor dem Auto. Und das war mein 720S McLaren. Und ich bin einfach die Handhabung von McLaren gewöhnt, die Übersichtlichkeit von McLaren gewöhnt und vor allem die coolen technischen Features und die Performance. Und da steht in jedem Punkt für mich, bitte hatet das niemand, aber für mich steht der Ferrari leider in allem ein bisschen hinter dem McLaren, weil optisch gesehen super, aber der hat eine richtig lange Schnauze, der Ferrari, ist dafür ein bisschen unübersichtlicher. Nichts, womit ich nicht klarkomme. Es gab auch ein paar böse Zungen, die gesagt haben, ja, der konnte damit einfach nicht umgehen. Nein, so war es jetzt nicht. Soundtechnisch war der dem McLaren überlegen, aber sonst das System, die Features und alles, die Konnektivität, das war im McLaren angenehmer. Das Einparken, 360-Grad-Kamera und so. Der hat einfach irgendwie weniger rumgebockt. Ferrari habe ich dann immer ein bisschen verglichen mit so einem, ja wirklich, diesem wild gewordenen Pferd vom Emblem. Also wirklich, das musst du zähmen. Und der McLaren, wie auf Schienen, wie ein neues iPhone, alles perfekt. Und das hat mir schon sehr, sehr, sehr gefallen. Dementsprechend habe ich dann gesagt, ey, es ist auch gut für mich persönlich zu wissen, es kommt mir nicht drauf an, ey, ich muss das teuerste Auto fahren oder das, was jedem zusagt, sondern ich kann wirklich auf mein Herz hören und sagen, ey, der McLaren ist zwar günstiger, aber irgendwie hat er mir mehr gefallen, mehr Fahrspaß gebracht. Dementsprechend geht der Ferrari und ich schaue mich mal anderweitig um.
Und du hast auch die G-Klasse verkauft. Ich dachte, alle wollen eine G-Klasse haben und du verkaufst sie.
Ja, ich habe irgendwie, nachdem ich den Ferrari verkauft habe, auch gemerkt, ich hätte gerne was Sportliches auch im Alltag, und die G-Klasse hat zwar schon echt sehr viel Power, aber ich brauche nochmal dieses gewisse Extra als Hingucker. Vor allem, ich komme ja aus dem Design, da möchte ich was sehr, sehr Schnittiges haben, und ich finde die G-Klasse echt cool. Aber das ist das Auto, was ich am längsten gefahren habe, 3-3,5 Jahre. Ich hatte Bock auf was Frisches, was Neues, und da kam der Urus sehr gelegen.
Habe ich das richtig bei dir auf YouTube gesehen, dass du sogar den mit Wertverlust verkauft hast?
Die G-Klasse?
G-Klasse?
Ja, ich habe die G-Klasse zu dem Zeitpunkt gekauft, als die G-Klasse noch frisch in der Auslieferung war. Und da war es ja so, dass die über Liste gehandelt wurde. Da habe ich gedacht, ja, man gönnt sich ja sonst nichts, dann holt man sich eine G-Klasse über Liste. Mercedes hat dann aber richtig ordentlich die Produktion hochgefahren und alles ausgeliefert. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist das leider nicht mehr so, dass die über Liste gehandelt wird.
Und jetzt bist du hier vorgefahren. Wir sind in Düsseldorf. Wir sind hier im Andreas-Quartier, dem neuen Luxus-Palais in Düsseldorf, bei dir da in der Nachbarschaft. Und du bist hier standesmäßig vorgefahren mit deinem Lambo Urus Performante.
Ja.
coole Farbe, weiß mit so einem
mit schwarzen Akzenten,
ja. Sehr cool. Und warum hast du dich gerade für den entschieden?
Für mich ist es so, also wir haben bei uns im Office zwei, drei Brands, die wirklich auf einem Campus, nennen wir es immer, sind und zusammenarbeiten. Und einer meiner besten Freunde, dem gehört halt eben eine der anderen Brands, und der ist schon jetzt 3 Jahre lang auch in Urus am Fahren. Und ich sehe den jeden Tag vor unserem Fenster und dachte mir so, boah, das ist schon echt ein richtig, richtig schönes Auto. Dann bin ich den irgendwann mal Probe gefahren und habe mir gedacht, krass, die G-Klasse, die wirkt sogar noch mal direkter und agiler als der Urus. Hätte ich nicht gedacht, dann kommt der für mich eh nicht in Frage. Und irgendwann bin ich aber mal eine Performante-Probe gefahren und der hat das, was der normale Urus hat, noch mal getoppt und die G-Klasse sogar übertroffen. Und seitdem konnte ich nicht mehr aufhören, drüber nachzudenken und dachte, ey komm, dann gehe ich jetzt den Schritt und entscheide mich gegen die G-Klasse und für den Performante-Urus.
Und der Urus hat einen Bruder oder eine Schwester, wie auch immer du das nennst, zumindest mal farblich vom Design, auch weiß mit schwarzen Akzenten, dein Rolls-Royce Ghost.
Genau, richtig, ja. Wenn man mich verfolgt, dann kann man auf meinem Instagram-Account weiter runterscrollen und wirklich sehen, immer wenn ich 2 Autos hatte, ich habe die farblich angepasst. Und ich finde, das ist irgendwie eine coole CI und da wollte ich mir selber treu bleiben. Und ich finde, das ist jetzt die schönste Kombi, die ich bisher hatte, dieses Weiß mit der Carbon-Motorhaube, die standardmäßig bei dem Performante, als ich ihn gekauft habe, da war. Also als zubuchbare Option, aber ich habe den so gekauft und nicht foliert. Und dann ja, dachte ich, ey, das ist irgendwie voll der Match, weil Rolls-Royce sieht man oft in Two-Tone und dementsprechend ist das halt dann die Kombi geworden.
Aber bitte, wie ist das auf deine Bucketlist gekommen? Ich meine, du bist 28, du bist super erfolgreich, du kannst natürlich alle Autos auf der Welt aussuchen. Wieso kommst du ausgerechnet auf einen Rolls-Royce?
Ich weiß es nicht, jetzt wo du es fragst, also ich sehe auf Instagram, jeden Tag wird man überhäuft von verschiedensten Leuten, die verschiedenste Autos fahren. Jedes Auto passt zu einer gewissen Ästhetik und ich würde mir selbst vielleicht von außen gar kein Rolls-Royce Ghost zusprechen, wenn ich mich jetzt als dritte Person anschauen würde. Aber irgendwie habe ich den öfter mal gesehen auf Instagram und gedacht, boah, das sieht man ja auf der Straße wirklich gar nicht. Das muss ja schon echt jemand Krasses sein, der sich einen Rolls-Royce holt. Und dann war es sogar irgendwann so, dass ich von Rolls-Royce Köln angefragt wurde, als Justin, hey, möchtest du nicht ein Auto für uns designen, konfigurieren? Du kannst Farbentscheidungen treffen, Interior etc., Lederfarbe aussuchen. Custom-Felgen haben wir damals sogar gemacht und das war für mich was super Besonderes. Und in dem Zug habe ich den Ghost, als der ganz frisch war, für Rolls-Royce Köln designt. Der wurde dann auch in Sylt verkauft an jemanden, lustigerweise auch aus Düsseldorf. Und in dem Zug habe ich mich dann nochmal echt in den Wagen verliebt. Und gedacht, boah, das ist schon echt ein cooler Wagen. Und der hatte performancemäßig nochmal mehr drauf als der Cullinan, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und deswegen bin ich jetzt bei dem gelandet.
Wie ist das für dich, wenn du damit unterwegs bist? Ich sehe das natürlich immer bei dir auf Insta und auch auf YouTube. Meist sitzt du hinten. Man sagt ja, Rolls-Royce ist eigentlich ein Auto, was gemacht ist für den Menschen, der gerne hinten sitzt, der sich fahren lässt.
Nee, meistens fahre ich.
Ja?
Ja, okay. Meistens fahre ich selber, ja. Irgendwie ins Office oder so. Da ich hab keinen Fahrer. Manchmal auf längeren Fahrten wechselt man sich ab oder so. Aber nee, ich fahre den schon selber gerne. Und es macht auch Spaß. Also man wäre überrascht, wenn man sich das erste Mal in Rolls-Royce Ghost setzt, wie viel Power der doch hat.
Ich bin mal eingefahren in Budapest nach Prag.
Ja.
Ich war mal Chefredakteur bei GQ und da war ich mal eingeladen von Rolls-Royce und habe diese Route gefahren. Dachte ich auch so, krass. 2 Dinge waren mir aber aufgefallen. Erstens, wenn du irgendwo vorfährst, alle Leute gucken. Mhm. Ne? Und ich bin dann auch selbst gefahren. Und das Zweite war, als dann irgendwann so Baustellen waren, alles total eng auf der Autobahn. Mhm. Da habe ich gedacht so, oh, wow, jetzt hier mit dem Royce durch diese Autobahn Absperrung durchzukommen, Das war dann doch schon ein bisschen tricky.
Nee, man gewöhnt sich aber dran. Also Beifahrer oder Rücksitze so, die gucken auch immer so, boah, das ist aber eng, ich will am liebsten gar nicht hingucken, aber so, wenn man den 2 Wochen gefahren ist, dann kann man alles sehr gut abschätzen, so wie jedes Mal, wenn man sich frisch in ein Auto setzt oder einen Neuwagen hat, nicht Neuwagen, aber ein neues Auto, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du genau weißt, ey, das und das sind die Winkel und Dimensionen vom Auto und dann kannst du auch dich überall durch manövrieren. Aber ich muss sagen, es ist wirklich cool, und das ist dir sicherlich bei deiner Fahrt auch aufgefallen. Du fährst wie auf Schienen. Also du merkst irgendwie kaum die Bodenwellen wie in einem anderen Auto. Es ist alles super soft und du gleitest überall daher, wirklich wie ein Geist, der über die Straße schwebt.
Ja, oder? Absolut. Und ein wirklich cooles extra, was es gibt, den Regenschirm ja. in der Tür.
Das finde sehr praktisch.
Finde ich immer super praktisch. Aber der große Auftritt, den kannst du nicht verhindern, wenn du mit so einem Auto irgendwo vorfährst.
Ja, oder? Das stimmt. Ich bin jetzt aber nicht allzu oft draußen und präsent. Ja. Ich fahre eigentlich meistens nur zum Office und wieder nach Hause und da ist es schon ein bisschen mehr low-key.
Okay. Wow. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt in dein Auto-Game.
Ja, genau. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich den Rolls-Royce sogar abgebe, weil seit ich den Urus habe, habe ich gar nicht mehr gewechselt. Ich bin einmal eine lange Strecke nach Berlin noch mit dem Rolls-Royce gefahren, aber zwischen G-Klasse und Rolls-Royce habe ich immer gerne abgewechselt, aber seit ich den Urus habe, wollte ich nichts anderes mehr fahren. Da habe ich gedacht, ey, Ferrari kann weg, vielleicht auch demnächst irgendwann, ich weiß es noch nicht, der Ghost, und dann reicht eigentlich ein Urus und irgendein Supersportler, dann hat man für jeden Anlass was.
Sehr cool.
Also was heißt reich? Ja. Das klingt schon sehr verwöhnt. Also so war es jetzt nicht gemeint.
Justin, lass uns mal das Game wechseln. Von den Uhren zu dem nächsten Game, in dem du ja auch total drin bist. Im Uhren-Game. Und ich sehe, auch da hast du gewechselt. Ich habe eigentlich erwartet, dass du hier mit einer Audemars PG kommst.
Ja?
Und frag mich jetzt, ob du sie auch verkauft hast nach diesem ganzen Shitstorm, den es da gab um diese Roy Pop, um die erste große Collab mit Swatch und AP, und überall auf der ganzen Welt haben Menschen Schlange gestanden. Es gab Riesendramen.
Ja, Schlägereien,
ja. Polizeieinsätze, ja. Tränengas teilweise, Verletzte.
Ja, ja, meine Augen brennen immer noch ein bisschen davon.
Wie siehst du das als AP-Fan? Hast du deine AP, du hast eine Skeleton gehabt oder so, hast du die verkauft?
Nee, ich habe die nicht verkauft. Ich wechsle nur noch sehr selten, weil ich die Uhren nach einem Vorfall von vor einigen Jahren alle im Bankschließfach hab, nicht mehr zu Hause. Dementsprechend, das liegt zwar beim Office auf dem Weg, aber ich habe selten Bock da anzuhalten. Dann dachte ich, heute für dich mache ich mich mal extra schick, fahre ich mal dahin und habe jetzt gegen die Patek gewechselt. Aber ja, ich habe eine Rosé Skeleton AP und eine Frosted, eine gelb-goldene, die ich mir anlässlich meiner Hochzeit geholt habe, damit ich auch was habe, was gut zum goldenen Ehering passt und so. Ja, das wollte ich irgendwie mit dem besonderen Tag verbinden. Aber sonst im Alltag bin ich meistens bei der Daydate. Ich finde, das ist so das, was auch am praktischsten ist, weil da hast du halt auch noch einen Tag drauf angezeigt. Und irgendwie, wenn man selbstständig ist, dann weiß man, okay, jetzt ist ein Wochentag. Welcher ist eigentlich egal, weil man muss immer abliefern. Ja, nur am Wochenende schaltet man ab. Dementsprechend ist das schon ganz praktisch mit der Tagesanzeige. Aber wie gesagt, für heute habe ich mir was extra Feines rausgeholt.
Aber du guckst doch nicht ernsthaft auf deine Uhr, um zu sagen, ach, heute ist Freitag.
Doch, weil also, da muss ich nicht mal mein Handy rausholen. Klar, da steht's auch drauf, aber es geht schneller. Und oftmals hört man ja, wenn man über Uhren redet oder irgendwie öffentlich mal sagt, ja, ich habe mir was Neues geholt. Ja, aber mein Handy kann das auch. Ja, aber oftmals und nicht immer, ich habe auch schon sehr viele negative Erfahrungen leider machen müssen, sind Uhren ja Wertanlagen. Und wenn du die für Liste kaufst, hast du auch eine gute Chance, da nochmal ein bisschen Wert aufzubauen und die dann gewinnbringend zu verkaufen. Das war bei mir in der Vergangenheit nicht oft so, weil ich viel auch auf dem Graumarkt gekauft habe. Und der Uhrenmarkt, das hat ja, glaube ich, jeder mitbekommen, der ist irgendwann nach seinem Riesenpeak auch dann rapide wieder runtergegangen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. So lange werden die gehalten und stauben dann ein bisschen ein im Schließfach.
Aber wie sind die Zeiten gerade für AP? Es gab ja unglaublich viele, die sich darüber aufgeregt haben, die natürlich gesagt haben, hey, ich habe eine AP, bin happy, dass ich eine habe, ist eine Trophy Watch, und jetzt machen die plötzlich was mit Swatch und plötzlich gibt es eine AP für 400 Euro und war plötzlich so ein Massenprodukt, so ein Billigprodukt. Mhm. Was natürlich auf der einen Seite ein interessanter Move ist, wenn ich die CEO von Audemars richtig verstanden habe, war das einfach auch so ein popkultureller Move, den sie gerne machen wollten. Aber die Hardcore-Käufer, sag ich mal, von AP haben schon gesagt, hey, aber 400 Euro ist nicht unsere Preisklasse, die wir gewohnt sind. Verlieren wir jetzt alle an Wert? Wie ist dein Blick als Sammler und Uhrenkenner?
Also für mich persönlich ist es gar kein Problem, weil es ist keine Armbanduhr. Und ich glaube, das haben die auch ganz, ganz bewusst gemacht, weil der Aufschrei wäre sehr riesig gewesen. Wäre das jetzt eine Uhr, die kompatibel mit irgendwelchen Armbändern gewesen wäre. Es gibt zwar Drittanbieter, die versuchen, das da irgendwie mit Gummi etc. um Arm zu machen. Aber es ist irgendwie lustig, dass es eine Taschenuhr ist und viele Sammler, also vor allem aus unserer Streetwear-Szene, da sehe ich sogar, die hängen die sich hier an ihre Taschen dran als Accessoire, wie es diese Pferde zum Beispiel bei MS gibt. Da hängen die sich halt einfach mal eine Royal Pop an die Tasche dran, auch sehr dekadent. Aber nee, ist für mich gar kein Problem. Und selbst wenn ich das verwässert ja nicht den Wert der Uhren, die ich habe, die ja gewisserweise auch eine Anlage sind. Und dementsprechend finde ich, ist das absolut gar kein Problem. Es ist ein lustiger, cooler Move. Also ich kann da nur schmunzeln und freue mich für jeden, der eine bekommen hat.
Aber du hast sie nicht angestellt, oder?
Nein, ich habe mich nicht angestellt. Ich habe auch keine vorzukaufen, weil ich jetzt keinen Verwendungszweck dafür habe. Aber ich glaube, es gibt Leute, die können das echt cool mit ihrem Style kombinieren. Gibt super viele coole Colorways. Aber für mich gab es da jetzt noch keinen Use Case, sage ich mal.
Aber sag mal, du bist Markenmacher. Du hast mit Peso eine Marke geschaffen und einen riesen Hype gemacht. Dein Blick auf AP, ist das strategisch klug gewesen, sowas zu machen? Oder würdest du sagen, auch gefährlich und vor allen Dingen nicht wirklich, nicht richtig gut professionell executed am Ende?
Boah, das wäre eigentlich dreist, mir jetzt rauszunehmen, über die Marketingstrategie von AP zu reden, weil wer bin ich, dass ich das darf? Aber AP hat ja auch einen riesen Heritage, uns gibt es jetzt gerade erstmal 10 Jahre. Aber ich würde sagen, meine Meinung dazu ist, dass es fast schon ein cleverer Schachzug ist. Aus dem Grund, dass, und das habe ich auch mal von jemandem, der bei AP arbeitet, gehört, die Zielgruppe von AP wird immer jünger. Und du musst irgendwie die jungen Leute erreichen. Und dementsprechend finde ich, ist es fast schon schlau zu sagen, ey, wir nehmen was, was nicht mit unseren sonstigen Uhren konkurriert, aber machen das zugänglich für die breitere Masse. Es ist jetzt immer noch nicht ein 40-Euro-Produkt, sondern ein 400-Euro-Produkt. Aber damit können mehr Leute was anfangen. Es ist auf einmal erschwinglicher und das werden wahrscheinlich überwiegend jüngere Leute gekauft haben. Also der Altersdurchschnitt der Royal Pop wird auf jeden Fall unter der Royal Oak liegen, sagen wir es mal so. Und ich denke, jeder, der sich dann das erste Mal mit der Marke auseinandersetzt, versteht, ah, okay, das ist ja nur das Einsteigerprodukt. Es gibt ja noch viel mehr. Und dementsprechend schreiben sich viele Leute dann auf die Bucketlist, ey, irgendwann möchte ich vielleicht nicht nur die Royal Pop, sondern auch die Royal Oak und arbeiten dann darauf hin. Und dann haben die sozusagen die jüngere Zielgruppe abgeholt, so wie es bei Rolex erstmal super fremd ist für die jungen Leute, weil jeder kennt Rolex und denkt sich, ach, vielleicht irgendwann mal, aber das ist jetzt nicht so was in der nächsten Zeit geht. Aber wenn man die Türen öffnet, marketingtechnisch, wie es AP jetzt getan hat, dann ja bekommt die Marke schon mehr Visibility.
Ja, absolut. Also was ich auf jeden Fall gut finde, eine Sache, Yara Resta, die CEO, hat es gesagt, den ganzen Erlös hat AP gespendet und zwar
ach, wirklich?
Ja, komplett alles und wurde gespendet für junge Uhrmacherinnen und Uhrmacher, um die Ausbildung zu finanzieren, um junge Menschen in das Business zu bringen, um Uhrmacherkunst zu unterstützen. Mhm. 100% des Profits spenden sie. Also es geht nichts in AP-Kassen. Das fände ich krass. Einen coolen Move, wenn man das so macht.
Ja, finde ich echt cool. Auch, dass die Handwerkskunst noch mehr gefördert wird etc. Sehr gut. Wusste ich nicht. Also wieder was gelernt.
Ja, das unterschätzen ja viele. Viele sagen einfach ja auch immer, ja, warum gibt's von gewissen Uhren nicht viel, viel mehr Uhren? Das wäre auch einfach. Natürlich, manche machen es nicht, weil sie sagen, das macht den Preis kaputt. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt einfach auch nicht so viele Schweizer Uhrenmacher. Das ist wirklich eine Kunst und eine große Komplikation zu bauen. Das kann nicht jeder.
Ja.
Und manche denken da zu kurz. Auch Donald Trump, der gesagt hat, hey, ich möchte gerne, dass Schweizer Uhren nach Amerika kommen. Mhm. Und du sagst, hey, das ist ja keine Schweizer Uhren mehr. Ne?
Ja. Es gibt auch genug Städte in Amerika, die nach europäischen Städten benannt sind. Die werden da schon irgendwie nochmal Bären einbauen können.
Gute Idee. Aber das heißt, du hast AP nicht verkauft, aber du bist jetzt bei Patek eingestiegen.
Nee, die habe ich auch tatsächlich schon ein bisschen.
Okay.
Ja. Aber ja, ich finde, das ist die letzte Errungenschaft von mir, die neueste. Und ich muss sagen, das ist für mich tatsächlich auch die schönste Uhr, die es so gibt. Also neben der Royal Oak 37mm. Das ist jetzt eine 40mm, aber dadurch, dass Patek das so sleek designt hat, geht das auch bei meinen Handgelenken noch. Ist ja by the way, derselbe Designer gewesen, der die Royal Oak und die Nautilus designt hat.
Absolut. Und was interessant ist, wenn man das sieht, jetzt auch wieder bei der Markenführung von Patek, ja auch super spannend, dass sie die Nautilus Stahl jetzt eingestellt haben. Ne? Das ist ja auch ein Power-Move in der Uhrenindustrie. Ich meine, dass du eine Marke, die sich so gut verkauft, ein Modell, das sich so gut verkauft, einstellt.
Mhm.
Das gleiche hat ja nun Rolex auch gemacht mit der Pepsi.
Ja.
Auch da gab es ja einen riesen Aufschrei. Wie erlebst du das? Dieses Einstellen, dieses Begehrlichkeit nochmal extra hypen, indem man etwas, was jeder haben will, nochmal vom Markt nimmt.
Ich glaube, im Uhrenmarkt ist das schon sehr sinnig, um auch die Käufer, die man hat, nicht zu verärgern und den Leuten auch nochmal aufzuzeigen, ey, keine Sorge. Der Uhrenmarkt, der ist jetzt zwar gerade ein bisschen unten, aber wir stellen mal was ein, damit der Preis sich wenigstens ein bisschen nach oben bewegt. Ich glaube, das ist schon ein sehr schlauer Schritt und gleichzeitig kommen ja immer mal wieder neue, frische Modelle, vor allem bei Rolex. Also da ist ja jedes Mal immer sehr, sehr viel los. Dementsprechend ist das mit dem Umsatz schon irgendwie zu vereinbaren. Und selbst wenn nicht, selbst wenn der Umsatz ein paar Einbußen hätte, ist das langfristig gesehen, macht die Marke wertvoller einfach. Und ich glaube, daran ist Patek und AP ist auf jeden Fall interessiert.
Okay, also kannst du das nachvollziehen und wäre das auch eine Strategie für dich, wenn du siehst, deine Sachen sind ja auch immer ausverkauft, deine Kollektionen sind ja immer ausverkauft, auch eine Strategie einfach noch mehr zu verknappen?
Also mir wurde es am Anfang vorgeworfen, dass wir künstlich verknappen, aber es war tatsächlich damals eher Unsicherheit, weil man frisch in diesem Markt war, budget-wise, und man konnte auch noch gar nicht einschätzen, wie viele Leute haben wirklich Interesse an den Produkten. Dementsprechend war man am Anfang auch eher ein bisschen schüchterner, was Stückzahlen angeht. Heutzutage ist es so, wir können das echt sehr gut einschätzen und die Kollektionen werden eh super lange im Voraus geplant und wir machen die ein Jahr im Voraus schon fertig für die Saison jeweils und da kommt es natürlich immer mal wieder vor, aber nicht so unter dem Punkt künstliche Verknappung, dass man das irgendwie als Marketinginstrument benutzt, sondern manchmal unterschätzen wir auch Produkte oder treffen erst recht den Trend, der dann gerade da ist. Oder es gibt einfach Ausnahmen, wo Leute sagen, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Wir hatten so eine Jacke, die hat zum Beispiel immer so ein Bambi, so ein Rehmuster. Das war auch krass. Und die Sachen sind dann extra krass nachgefragt. Und dann geht ab und an mal was sold out. Gewisse Sachen, wie zum Beispiel diese Bambi-Jacke, die restocken wir dann auch, weil dann echt super viel Nachfrage da ist. Und wir sagen dann, ey, die war zwar ein bisschen more limited, sage ich jetzt mal, weil es auch einfach super extravagant ist, aber dann erfüllen wir manchmal auch den Wunsch und produzieren das nach. Vor allem auch bei Basic-Produkten. Wir haben auch eine Basic-Linie, die Peso Raws. Da wäre es ja unsinnig, die einfach irgendwie ausverkauft zu lassen, weil Basics, das ist mein Anspruch gewesen, die braucht jeder im Kleiderschrank, wie so eine gute, valide, schöne Jeans, die auch toll gewaschen ist, oder unsere Sneaker. Aber manchmal so wirklich Kollektionsartikel, die saisonal sind, da bleibt es dann auch manchmal dabei und die bleiben dann auch ausverkauft. Umso mehr freut sich jeder, der die dann ergattern konnte und hat natürlich dann nochmal ein irgendwie besondereres Tragegefühl, weil er weiß, ey, ich kann jetzt in die Stadt gehen und werde damit höchstwahrscheinlich nicht noch jemand anderen sehen.
Aber bitte, lass uns da mal über dein Business sprechen, über Peso. Und du hast gerade Jubiläum, Glückwunsch dazu. 10 Jahre bist du am Start.
Vielen Dank.
Und wir sind hier in Düsseldorf und hier hast du dein 10-jähriges ganz speziell gefeiert mit einer Riesenaktion. Ich habe es bei dir auf Insta und auf YouTube gesehen und ich dachte so, what the fuck ist da los? Was passiert da? Ist da eine Großdemo oder was ist? Und dann habe ich gesehen, nee, das bist du. Du kommst da einfach mit einem riesen Truck, kommst du da her und schießt mit der Kanone T-Shirts in die Menge. Und bitte, wie viele Leute waren da?
AP Swatch kann da doch erstmal einpacken, oder? Nee, ich glaube, wir haben auch nur grobe Schätzungen. Es kann auch sein, dass es mehr waren, kann auch sein, dass es weniger waren. Es wird gesagt, 6.000 bis 8.000 Leute gleichzeitig. Dadurch, dass aber immer wieder welche dazugekommen sind und weggegangen, wird geschätzt, dass es also einzelne Personen insgesamt um die 9.000 bis 10.000 sogar waren. Aber wirklich gleichzeitig parallel 6.000 bis 8.000. Ey, wirklich diese Drohnenbilder, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich habe es ja zwar ein bisschen von weiter oben gesehen, weil ich stand auf dem Bus oben drauf logischerweise. Habe die T-Shirts mit meinen Family und Friends da auch verteilt. Aber diese Drohnenshots, das von oben zu sehen, das war wirklich scary, das zu sehen. Dass da niemand irgendwie über den Haufen gerannt wurde, da sind wir sehr für dankbar. Und da hat auch die Polizei Düsseldorf und Ordnungsamt einen echt sehr, sehr guten Job geleistet. Die haben sich auf die Gleisen gestellt, der Straßenbahn gesagt, ey, hier wird gleich ein Riesenansturm sein. Wartet mal ganz kurz, Verspätung ist dann halt so. Weil wir so schlau waren und haben gesagt, wir verraten nicht den Ort, wo das Event stattfindet, den Shadowplatz, sondern wir haben gesagt, die sollen sich beim Schauspielhaus versammeln. Weil, wären alle beim Shadowplatz gewesen, wären wir ja niemals auf den Platz drauf gekommen. Als ob die Leute von dem Bus Platz gemacht hätten. Dementsprechend, wir haben erstmal gesagt, Location A, trefft euch mal da, wir verraten die finale Location dann. So konnten wir ganz in Ruhe auf den Shadowplatz fahren, konnten posten und auf einmal kamen alle wie eine Lawine auf diesen Platz drauf und ist Gott sei Dank alles gut gegangen, niemand zu Schaden gekommen. Das sind super Bilder. War natürlich auch alles mit der Stadt abgesprochen, deswegen war auch Ordnungsamt und Polizei da. Wir haben das ein halbes Jahr im Voraus extra angemeldet und die haben auch gesagt, ey, alles klar, passt. und Adidas-Event, also Adidas ist uns ja da noch gejoint mit den DFB-Trikots. Zwei Tage vorher meinten die, yo, es ist Japan-Tag, wo man ja auch eigentlich schon vorher wusste, dass der ist. Das wird uns vielleicht doch zu viel. Ist okay, wenn ihr einen Tag später macht, also geht leider nicht anders. Dann mussten wir es um einen Tag verschieben, aber es ist gut, dass es so gekommen ist. Deswegen nochmal wirklich lieben Gruß an die Stadt Düsseldorf. Hat trotzdem einen Tag verschieben sehr gut geklappt und ist eine sehr angenehme Partnerschaft. Wir haben den Platz auch schon mal vorher gemietet, also immer sehr angenehm.
Aber bitte erklär mir das mal, ich bin ja auch relativ viel in der Fashion-Szene unterwegs, Fashion Weeks in Mailand, Paris, New York, London. Du hast ein Jubiläum, warum bitte musst du überhaupt die Stadt Düsseldorf informieren, dass du ein Jubiläum hast und warum reicht es nicht einfach einen Store aufzumachen und die Leute kommen? Wieso kommen so viele Menschen, weil du Jubiläum hast?
Wir haben T-Shirts verschenkt und ich finde, das ist was, das war ich den Leuten schuldig. Ich meine, wir haben 10-Jähriges und dann verteile ich halt Geburtstagsgeschenke, nicht andersrum. Und wollte einfach ein riesen Community-Event draus machen. Wir haben keinen stationären Store, Stand jetzt. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Aber dann habe ich gedacht, ey, ich würde gerne so viele Leute wie möglich sehen und auch so viele Leute wie möglich happy machen. Doof wär's, wenn jetzt Leute dann, wenn es heißt First Come, First Serve und ja, macht mal ruhig eine Schlange, weil dann, wenn jetzt 8000 Leute in der Schlange gewesen wären, dann hätte die ja vielleicht bis nach Köln gereicht. Dementsprechend haben wir gesagt, ey, wir machen daraus wirklich ein riesen Community-Event und wir haben schon mal sowas Ähnliches in kleiner gemacht, haben dann gesehen, dass sowas gut funktioniert und haben gesagt, ey, wir packen uns noch Freunde und Influencer mit ein und die kommen alle mit auf den Bus und wir werfen die Sachen in die Menge.
Wahnsinn, wie viele Sachen habt ihr verschenkt?
Ich glaube, über 4.000-5.000 waren es insgesamt und Adidas hat noch ein paar hundert, also WM-Jerseys dazugegeben. Und wo auch Peso 10 hinten drauf war, das war auch echt sehr cool und da ging auch ein kleiner Traum von mir in Erfüllung mit Adidas zusammenzuarbeiten, das ist schon echt was Feines. Also ich glaube, das kann ich als Zahl mal droppen, wir haben über 450.000 Euro Warenwert verschenkt einfach.
Bitte, wie ist dieser Traum wahr geworden für dich? Wieso Adidas? Wieso macht Adidas eine Collab mit dir, mit Peso? Ich meine, Adidas ist ein Weltbrand und die Trikots können sie weltweit verkaufen. Und ich meine, gerade zur WM, alle wollen diese Trikots. Wie kommt diese Collab zustande mit dir?
Und ich habe einen Freund, der auch mit den Leuten von Adidas regelmäßig in Kontakt ist. Und da gab es so einen Wink mit dem Zaunfall, ey, so Peso 10 Jahre, das ist schon was, da kann man mal Respekt zollen, wenn Interesse besteht. Wir freuen uns mit euch, ne? Also dann meine ich, ja, ey, super gerne. Die WM steht vor der Tür und dann haben wir uns auf die WM-Jerseys geeinigt, weil ich dachte, da wird dann, freut sich jeder drüber, jetzt so kurz vorher. Und dann haben die noch großzügigerweise Peso 10 hinten drauf geschrieben, damit man das auch von allen anderen WM-Jerseys unterscheiden kann. Und wir haben noch 3 eigene Jerseys gemacht, die jetzt nicht im Fußball-Style waren, sondern eher so NFL-Style. Und so ein bisschen breiter, oversized geschnitten, haben 3 Farben auch davon gemacht mit jeweils hohen Stückzahlen, wo auch Peso 10 hinten drauf stand. Die hatten aber mit Adidas nichts zu tun. Und alle 4 Jerseys wurden dann auf dem Event ganz random verteilt. Ja.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Respekt zollen? Das heißt, dass Adidas dir auch Respekt zollt dabei?
Mm. Ja, also die fanden das schon cool. Und das ist ja kein Collab-Piece wirklich, das ich ein Jersey designt habe mit Adidas zusammen, sondern es ist schon ein fertiges Adidas-Produkt, deswegen ist es ja keine richtige Collab. Klar, man hat kollaboriert bei diesem Event, wenn man das Wort wirklich wörtlich nimmt. Aber ja, die haben schon gesagt, ey, das ist cool, was ihr macht und ja, wer weiß, was es da in Zukunft noch gibt. Keine Ahnung. Ich hoffe, die sind begeistert von dem Outcome vom Event gewesen. Auf jeden Fall haben die das Video, dieses Aftermovie davon, richtig abgefeiert und da haben wir einen Shared Post auch zusammen gemacht. Also das Reel, was hochgeladen wurde, hat dann Adidas Germany und Peso gemeinsam gepostet und das ist schon echt richtig cool zu sehen.
Sehr cool. Aber bitte, was ist dein Claim to Fame? Wenn ich so die Fashion-Szene sehe, es gibt so viele YouTuber, Influencer, die gerne versuchen, eine eigene Fashion-Linie zu machen und fast alle scheitern. Die meisten scheitern. Stellen sich das vermutlich zu einfach vor, funktioniert nicht. Wie hast du es geschafft? Was hast du besser gemacht? Was hast du richtiger gemacht? Was ist das Geheimnis von Peso?
Also ich will mir jetzt nicht rausnehmen, dass ich was besonders besser gemacht habe als andere Leute. Es kommt ja auch noch dazu, dass es vielleicht sogar Leute gibt, die eine Marke haben, die sogar noch bessere Designs machen als ich, aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, schon eine Reichweite zu haben. Also ich glaube, bei mir war viel Glück mit dabei, dass ich, also viele Faktoren haben eben zusammengepasst, und wenn man die ganzen Faktoren zusammennimmt, ist das das, ja, der Gesamtoutput, der jetzt gerade da ist. Weil ich habe, als ich 12 war, glaube ich, kann auch sein 11 oder 13 Jahre, habe ich von meinen Eltern einen iPod Touch geschenkt bekommen, und das war so mein Entry in die YouTube-Welt, weil ich damals so Tutorials dazu geguckt habe und dann gesehen habe, okay, sowas gibt's also auf YouTube, das ist also die Plattform, so habe ich die kennengelernt. Habe dann mit Grafikdesign-Videos angefangen, weil ich mir die auch selber reingezogen habe, um das Programm Photoshop zu lernen mit 13, 14 Jahren. Und ja, dementsprechend konnte ich mir über den Weg, ich habe mit Design angefangen, war dann irgendwann bei Gaming, was man 15, 16 halt so macht in seiner Freizeit, und bin dann irgendwann bei Fashion gelandet und konnte mir so eine Followerschaft aufbauen. Und das ist natürlich super vorteilhaft, wenn du eine eigene Marke machen möchtest, dass du schon Leute hast, die dir zuhören. Und die Zielgruppe ist natürlich zu 100% überschneidend mit dem Produkt, was ich mache, weil die Leute haben mich abonniert für Mode-Content. Wenn ich dann eigene Mode droppe, dann hat natürlich erstmal jeder Interesse. Natürlich ist es Geschmackssache, aber das sage ich auch oft, ich habe anscheinend das Glück, dass mein Geschmack mit der Vielzahl meiner Kunden sich, ja, überschneidet, oder dass mein Geschmack auf den Geschmack der Leute trifft. Und wenn ich Sachen release, dass die gefeiert werden. Oftmals ist es auch so, und das war zum Beispiel bei dieser Bambi-Jacke so, über die ich eben gesprochen habe, dass Sachen auch manchmal ein bisschen zu früh sind, dass Leute sagen, was? Oder so ein karierter Hoodie. Und ein halbes Jahr bis Jahr später, dann poppt das Produkt auch erst so richtig und wird dann auf einmal in den Daily Sales taucht das auf, und wir sagen uns so, krass, dass das erst jetzt so in Anführungszeichen verstanden wird. Das ist nicht super Nische, aber manchmal sind doch Produkte dabei, die irgendwie erst so ein bisschen Spätzünder sind. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ja die Leute feiern, was ich mache, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant klingen soll.
Aber lass uns bitte nochmal einen Schritt zurückgehen, Justin. Du bist geboren in Altenkirchen, eine Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht gerade Paris, das ist nicht gerade Mailand, und das erklärt nicht unbedingt deinen Weg in die ganze Fashion-Welt. Und dann, ja, bist du Gamer gewesen? Pixel Wolf war dein Gaming-Name.
Gamertag, ja.
Ja, Minecraft und so gespielt. Und dann hast du angefangen, habe ich gesehen, dass du, obwohl du erst 13 warst, schon für andere Creator Grafiken gemacht hast, genau. Und hast denen das schon verkauft.
Ja.
Und
hast nicht verkauft. Okay. Im Gegenzug haben die mich halt namentlich erwähnt, weswegen ich wieder mehr Aufträge bekommen habe. Aber das war komplett for free. Also mit 13 hatte ich noch nicht diesen Business-Aspekt dahinter.
Wobei, das ist doch einer. Ich meine, du hast es ernsthaft, du hast es for free gemacht. Du hast für die gearbeitet, du hast für die Grafiken gemacht. Du hast gesagt, tag mich einfach nur, sag, dass es von mir ist. Mir reicht Reichweite.
Richtig, ja.
Wow, so hat Amazon auch mal angefangen, ne, zu sagen, ich brauche erstmal Reichweite.
Ja, ne? Ja, das stimmt. Nee, das war schon im Nachhinein schlauer Schachzug von meinem 13-jährigen Ich, weil so halt die Reichweite kam. Aber es war damals für mich super risky, weil ich habe den Gaming-Kanal mit 340.000 Abonnenten komplett aufgegeben und nicht darauf Modevideos hochgeladen, sondern einen komplett frischen Kanal aufgemacht. Und da sind wirklich nur 10% dieser Abonnenten damals übergeschwappt. Aber es war halt meine Leidenschaft, und ich habe das gar nicht aus einem Business-Hintergrund irgendwie gemacht, sondern gesagt, ey, ich spiele gar nicht mehr in meiner Freizeit, da war ich 18 oder so, Videospiele, Call of Duty, Minecraft oder so. Das habe ich mit 15 leidenschaftlich gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war ich in der Schule oder Ausbildung, und dann danach noch Gaming-Videos aufzunehmen, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht, und da war mir die Authentizität wichtiger als jetzt irgendwie die YouTube-Einnahmen. Da habe ich gesagt, ey komm, ich mach das Ding zu, und da hatte ich auch meine Klamottenmarke noch gar nicht, sondern das war wirklich eher aus Leidenschaft, und ich hatte auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, das Ding sein zu lassen, weil ich auch eben diese Bankausbildung angefangen habe und das vielleicht sogar unseriös rüberkommen könnte. Hat sich dann am Ende rausgestellt, die Sparkasse fand das im Nachhinein sogar sehr gut, weil die gesagt haben, ey, du bist super fit in Social Media, möchtest du nicht in unserer Social Media Abteilung arbeiten? Aber da lief Peso schon zu gut, als dass ich das Angebot annehmen konnte.
Ich finde deine Karriere wirklich überragend, wenn man das sieht. Ich meine, du hast diesen Streetstyle-Brand aufgebaut, und krasse Leute tragen deine Fashion. Central C trägt deine Peso-Klamotten. Du hast Drake was nach Hause geschickt, und ich sehe deinen Werdegang und sehe so, wow, Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, und du hast es gerade gesagt, dann Ausbildung, Bankkaufmann bei der ortsansässigen Sparkasse Westerwald oder wie die heißt.
Genau, Westerwald-Sieg. Ja. Ich glaube, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, so riesig, vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Punkt für die YouTube-Karriere gewesen. Wäre ich nämlich nicht übertrieben auf dem Land aufgewachsen, in wirklich einem Dorf mit 200-300 Einwohnern und dann fährst du 5 Minuten mit dem Auto in die nächstgrößere Gemeinde, wo dann 2000 Einwohner sind, oder mit dem Bus eine halbe Stunde nach Altenkirchen, weil ich habe gar nicht in Altenkirchen gewohnt, wo dann 8000 Einwohner da waren, also wirklich super ländlich. Hätte es das nicht gegeben und ich wäre mitten in einer Großstadt aufgewachsen, dann gäbe es vielleicht sogar zu viel Ablenkung als Jugendlicher, dass man mit den Freunden in die Stadt geht etc. Aber so, man hat die Freunde nur in der Schule gesehen oder man muss eine Stunde auf den Bus warten, der kam einmal jede Stunde, fährt dann eine halbe Stunde irgendwie nach Altenkirchen eben rein und da war auch nichts. Dementsprechend hat man sich zu Hause am PC beschäftigt und hätte ich nicht diese Langeweile gehabt und diesen Drang, da was zu machen, nämlich Photoshop zu lernen, mir Design selber anzueignen, dann säßen wir heute, glaube ich, gar nicht hier.
Aber ich würde das gerne noch verstehen, weil mich das Mindset extrem interessiert. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, Der Code zum Erfolg, Spiegel Bestseller. Was?
Glückwunsch.
Danke, danke. Was wirklich erfolgreiche Menschen anders machen. Und was mir bei dir aufgefallen ist, dass du dich so oft in deinen wirklich, wirklich jungen Jahren neu erfunden hast. Ich meine, du warst Grafiker, hast tolle Sachen mit 13 Jahren schon verschenkt an andere Creator, hast deinen YouTube-Kanal aufgebaut mit 300k plus, hast da schon deine Karriere, hast dir auch schon Geld verdient, machst dann eine Ausbildung bei der Sparkasse und sagst dann aber für dich, nee, ich habe einen anderen Traum, ich will in die Fashion. Wo kam dieser Traum her? Frage 1. Und Frage 2, was war denn der Grund, dass du nicht einfach bei der Bank geblieben bist und hast gesagt, Mensch, heute wäre ich vielleicht, keine Ahnung, Bankchef oder so?
Ich gehe mal erstmal auf den zweiten Punkt ein, falls ich mich verfranse, erinnere mich, dass es noch einen ersten gab. Aber ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr, sehr sicherheitsorientierter Mensch und war mir auch, also ich bin jetzt nicht, das klingt zwar nach außen cooler, aber so sage ich es auch nicht, weil ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht gesagt, nee, die Ausbildung mal beiseite, das ist jetzt mein Traum, den ziehe ich durch, komme was wolle, sondern ich habe die Ausbildung parallel gemacht, weil ich mich eben nicht getraut habe, diesen Schritt zu gehen, so dass ich noch was Sicheres in der Hinterhand habe. Haben mir meine Eltern auch zugeraten, jeder hat mir dazu geraten. Und dann hat irgendwann sogar mein Geschäftspartner gesagt, ey, komm, Peso läuft so gut, brich das doch jetzt mal ab. Die nächsten 1,5 Jahre, du hemmst selber nur noch deinen Erfolg, wenn du weiter da in der Ausbildung rumtuckerst. Aber ich war mir nicht sicher, ey, ist das was, was ich mein Leben lang machen kann? Kann sich das so krass lohnen oder wird das immer so laufen wie jetzt? Dementsprechend habe ich gesagt, nee, ich mache das auch wirklich zu Ende. Und dementsprechend habe ich mich auch dafür entschieden, diese Ausbildung zu machen, weil ich mir eben unsicher war. Und ich musste damals, als meine Marke schon halbwegs gut lief, hat meine Steuerberaterin auch zu mir gesagt, du musst jetzt eine GmbH gründen. Du hast schon alle Freibeträge überschritten und es wäre nur unsinnig, auch die Marke anzumelden und so. Das muss in eine Firma rein. Das kannst du nicht alles privat halten. Das wäre steuerlich sehr ungünstig für dich. Und da musste ich zu meinem Ausbildungsleiter gehen und den fragen, ob ich eine GmbH gründen darf, weil er muss es ja confirmen, dass das in Ordnung ist. Und hätte er Nein gesagt, hätte ich die Marke auch nicht gemacht und hätte mich weiter auf die Ausbildung konzentriert. Ich war damals noch nicht so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich setze jetzt alles auf Rot und gehe diesen Weg, weil ich halt eben so sicherheitsorientiert war.
Du hast 3 Sachen gleichzeitig gemacht. Du hast YouTube gebaut, du hast deine Bankausbildung gemacht und hast Peso erschaffen.
Und Hausaufgaben von der Berufsschule auch noch mit dazu.
Respekt, Respekt. Den Respekt hast du auf jeden Fall verdient. Du hast vor allen Dingen Peso, ist ja benannt nach einem Song von Acid Rocky.
Ja, ja, genau.
Peso. Hast du mit 18 gegründet?
Genau, mit 18 dann, ja. Also mit 17 habe ich die Marke angefangen und dann lief die so gut, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich dann mit 18 die GmbH gegründet habe, auch frisch, während meiner Ausbildung.
Mich interessiert wirklich noch dieses Mindset dahinter, weil natürlich viele, die sich selbstständig machen, die eigene Brands aufbauen wollen, hören natürlich auch immer Zweifler im Umfeld, Freunde, Familie, die sagen, oh, das wird nichts, das ist ein doofer Traum, das schaffst du nicht, andere sind schon gescheitert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz sicherlich Menschen sind, die sagen, Mensch, Justin, mach eine Bankausbildung, da hast du was Sicheres, bleib dabei. Wie bist du mit diesen Zweiflern, mit den Neinsagern umgegangen und hast gesagt, hey, ich mache das trotzdem, ich glaube daran, ich glaube an meine Company, ich glaube an Peso.
Ich muss sagen, oftmals habe ich den Zweifel sogar selbst gehabt. Also ich finde oft, dass ich mein größter Kritiker bin und ich glaube, das ist auch wichtig, oftmals Entscheidungen zu hinterfragen oder genau zu überdenken. Und am Ende meiner Ausbildung war Peso schon so groß und mein Erspartes auch, dass ich sagen konnte, ich wage jetzt diesen Schritt. Und dann war es schon fast kein großes Wagnis mehr. Dementsprechend kann ich das jetzt nicht dir so verkaufen, sagt dem Motto, ja, ich habe diesen mutigen Schritt gewagt, sondern Peso hat schon echt einen riesigen Umsatz damals gemacht. Das war am Anfang der Ausbildung noch gar nicht so und sogar während der Ausbildung ist das alles so enorm gestiegen, dass es dann auch gar kein großes Risiko mehr war. Aber irgendwann bin ich dann natürlich, also ich hatte meine mündliche Prüfung bei der Sparkasse an meinem Geburtstag, das weiß ich halt noch so genau, weil es eben mein Geburtstag war, habe die bestanden. Das war der 21. Januar und dann bin ich zu meiner Ausbildungsstätte gefahren, habe gesagt, ja, hiermit kündige ich. Und war dann 10 Tage später, zum 31. Januar, war dann mein letzter Arbeitstag. Hat auch jeder verstanden, jeder bei der Sparkasse wusste ja, was ich mache. Haben mir alle viel Glück gewünscht. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen, weil hier halt auch unser Office war, alle Mitarbeiter sind hier, Samples kommen immer nach Düsseldorf. Das war die nächste logische Konsequenz. Und das war auch dann meine erste eigene Wohnung. Und das erste Mal alleine wohnen, gleichzeitig kein sicheres Einkommen zu haben, zwar damals schon echt für das Alter ein großes Einkommen, aber halt eben nicht sicher. Das lässt dich nachts manchmal schon echt unruhig schlafen zu dem Zeitpunkt. So. Und dann gab es auch Nächte, wo ich dann wach lag und gedacht habe, ey, war das jetzt die richtige Entscheidung? Kann das? Und ich hatte aber auch gar keinen Grund für diese Zweifel, weil jeder Job immer ausverkauft, alles lief gut. Aber man kann das irgendwie nicht so richtig fassen, wenn man gerade frisch selbstständig ist und das erste Mal alleine wohnt. Da habe ich echt einige so Calls mit der Family gehabt nachts noch und die haben mir immer Mut zugesprochen, gesagt, ey, alles, was du in deinen jungen Jahren bisher angefasst hast, das hat immer geklappt. So, der liebe Gott hat's gut mit dir gemeint, der passt immer auf dich auf, auch wenn es nicht klappt. Du hast bei uns immer ein Zimmer frei, was soll schon passieren? So, ne? Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, der Rückhalt meiner Familie, dieses Vertrauen und ja, das hat mich dann dazu natürlich gebracht, immer weiter Gas zu geben, immer mehr auch versuchen, für die dann zu ermöglichen und hat Gott sei Dank auch alles geklappt soweit.
Toll, so eine Familie zu haben, dass du da die Unterstützung hattest.
Auf jeden Fall, immer, ja. Einmal, das Einzige weiß ich noch, da hat meine Mom gesagt, ja, wenn du jetzt bei der Sparkasse anfängst, möchtest du dann nicht vielleicht, weil da habe ich auch noch Gaming-Videos gemacht und da habe ich das Spiel gespielt, Call of Duty zum Beispiel, und oben rechts in der Ecke war dann mein Gesicht, wo ich dann halt das Gameplay dann kommentiere oder live spiele oder so. Dann hat die gesagt, vielleicht wäre es sinniger, nicht, dass die das bei der Bank doof finden und unseriös, wenn jemand, der Bankmitarbeiter ist, da im Internet Spiele spielt, vielleicht deaktivierst du die Kamera lieber und kannst ja trotzdem noch deinen YouTube-Stuff machen. Da habe ich gedacht, ja, das sollen die mir aber lieber selber sagen, wenn die das wirklich so finden. Ich glaube jetzt nicht, dass das was ist, weswegen die mich kündigen würden. Dementsprechend, ich mache das jetzt einfach weiter. Und dann irgendwann bin ich ja zur Mode gewechselt, relativ am Anfang noch von der Ausbildung. Und da kannst du ja gar nicht ohne Kamera was machen, weil wie soll ich ein Hemd oder ein T-Shirt oder so vorstellen, wenn ich nicht selber die Sachen anprobiere oder so. Dementsprechend, ja, das war das einzige Mal, wo meine Mom gesagt hat, bist du dir da sicher? Aber sonst hatte ich immer vollen Rückhalt.
Und gab es kein negatives Feedback aus der Bank? Hat keiner was gesagt?
Nein, absolut nicht. Es gab natürlich ein paar ältere Bankmitarbeiter, die gedacht haben, der Azubi hier mit dem dicken Auto auf dem Parkplatz, was macht der denn so genau und so. Also und dann hat man auch öfter so blöde Sprüche bekommen oder auch damals in der Schule schon, meine Deutschlehrerin hat so gesagt, ja, hier, dann kannst du ja mal den Vortrag machen, du bist ja YouTuber und so. Und die haben das alle nicht so richtig verstanden, die Lehrer, aber haben das schon irgendwie mitbekommen. Und ich bin auch so jemand, ich mag das eigentlich nicht so im Mittelpunkt zu stehen und will auch nicht auf diese YouTube-Sache irgendwie so oder Klamotten so nicht reduziert werden, aber dafür so angesprochen werden, weil ich möchte, wenn ich irgendwie mit Freunden am Tisch sitze oder halt eben im Klassenraum damals, einfach behandelt werden wie jeder andere. Bitte, sprich mich nicht darauf an, weil das wirkt gar nicht so, wenn man YouTuber ist. Jeder denkt ja, okay, jemand, der YouTuber ist, der mag das im Mittelpunkt zu stehen oder so. Aber ich habe mich dann immer so irgendwie so gefühlt, ey, es ist gar nicht so besonders, bitte, lass uns einfach hier beim Thema bleiben und so. Aber es wird schon echt oft thematisiert.
Justin, dein erster Drop war sofort total ausverkauft. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du 600 Hoodies, so weiße Hoodies gehabt. Da hast du eine Grafik drauf gemacht, ein Logo drauf gemacht. Und diese 600 Dinger hast du in 12 Minuten ausverkauft?
Ja, richtig. Man muss auch dazu sagen, das ist noch ein lustiger Sidefact. Das war sogar irgendwie ein bisschen gemein anderen Leuten gegenüber, weil mein erster Drop, da hatte ich noch nicht diesen Riesenapparat hinter mir an Mitarbeitern, Lagerfläche etc., der es heute ist, sondern den ersten Drop habe ich, weil ich keinen anderen Kontakt hatte, über einen YouTube-Merch-Store gemacht. Und dieser YouTube-Merch-Store hatte einen gewissen Lagerbestand an verschiedenen Hoodies. Und jeder YouTuber hatte dann seine eigene Grafik, also irgendwie Merch oder so, von jedem so designt. Und dann konntest du als Fan auf diese Seite gehen, 3D Supply hieß die damals. Ich glaube, die gibt's vielleicht auch immer noch. Und dann konntest du dir verschiedene Hoodies aussuchen von verschiedensten YouTubern und einer davon war ich dann, aber bei mir stand schon Peso drauf. Das war aber noch wirklich way before ich auch die GmbH hatte und so. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das nur auf einem weißen Hoodie anzubieten, weil ich fand diese Optik ganz cool. Dann stand hier in der Mitte so klein Peso, aber auch schon als Vlog und nicht als Print, weil ich wollte es irgendwie halbwegs besonders machen. Und dann habe ich sogar dafür so ein Shooting gemacht mit meinen Freunden und so, auch sogar noch mit so extra Filter drauf auf den Bildern und so. So, man hat halt so sein Bestes gegeben, was man damals halt mit 17 so fresh, wie es geht, halt nur machen konnte. Und dadurch, dass diese Prints in der auf dieser Webseite alle on demand waren und nicht schon fertig auf Lager waren, hat halt jeder YouTuber, der ebenfalls seine Grafik auf einem weißen Hoodie angeboten hat, auf dieselben Hoodies zugegriffen, die ich hatte. Jetzt kam halt nur dann irgendwann mein Drop und ich habe gesagt, es kommt an dem Datum zu der Uhrzeit raus und meine ganze Community hat sich auf diesen Hoodie gestürzt und alle weißen Hoodies, die auf Lager bei diesem gesamten Shop waren, wurden ja dann dementsprechend auch aufgekauft, weil die haben den Lagerbestand auch bei mir eingepflegt und dann waren deswegen auch bei allen anderen YouTubern dann keine weißen Hoodies mehr verfügbar. Das war echt krass.
Sensationell, in 12 Minuten ausverkauft, das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Und da war es für dich dann sofort klar, okay, wow, das wird jetzt richtig Business, das funktioniert jetzt?
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe mir selber damals noch gar nicht so wirklich viel zugetraut, weil ich komme ja auch gar nicht aus diesem Modebereich ursprünglich. Ich habe das wirklich als Hobby, aus Leidenschaft gemacht. Und dann kam aber irgendwann ein Mitarbeiter von LFDY auf mich zu, mit dem ich auch bis heute noch wirklich super happy zusammenarbeite. Und der hat gesagt, ey, wirklich krass, was du machst. Wir feiern auch deine Videos etc. Wir glauben auch an deinen Impact. Und wenn du möchtest, wir haben halt schon, weil wir ja schon eine Brand haben, die seit 3 Jahren existiert. Wir haben richtige Produzenten, wir haben ein Warehouse, wir haben Grafiker als Mitarbeiter etc. Wenn du willst, können wir dir da auch ein bisschen unter die Arme greifen. Da habe ich mir gedacht, ey, wie krass ist das denn? Ich habe Hoodies da, die sind selber dann genäht. Da ist mein eigenes Etikett hinten drin. Weil vorher waren das so eingekaufte Blanko-Hoodies eben bei diesem YouTube-Merch-Store. Und heute haben wir wirklich seitdem zusammengearbeitet. Jeder hat so sein eigenes Gebäude, seine eigenen Mitarbeiter. Manche Bereiche überschneiden sich auch immer noch, wie zum Beispiel Lager. Da wäre es ja doof, wenn man sich das nicht auch noch teilt. Aber ja, das ist wirklich seitdem so krass gewachsen. Das ist echt unvorstellbar, ja.
LFDY, das ist Live Fast, Die Young. Das ist das alte James Dean.
Richtig, ja.
Wow, okay. Ich glaube, der ist mit 28 gestorben, kann das sein?
Ja, Tai Young.
Ja. Du bist 28, ja?
Ja, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen länger aber hier unter uns bin.
Okay, pass auf dich auf. Wie ging es denn für dich weiter? Wie hat das Business so schnell so skaliert? Ich habe gesehen, du hast dann mal bei einem Black Friday hast du einen Drop gemacht und da hast du 32.000
Hoodies verkauft, ja.
32.000
Hoodies. Ja, das war auch der Knackpunkt tatsächlich, weil Peso war bis zu dem Zeitpunkt immer ausverkauft. Wir konnten Kollektionen machen, die hatten 15 verschiedene Teile anstatt einen weißen Hoodie und die haben wir auch 1000-fach produziert oder so, aber die waren immer direkt weg und da war 12 Minuten gar nichts. Es gab auch mal Sachen, da ist die Webseite zusammengebrochen, dann ist sie wieder online gegangen, nach einer Minute alles weg. Also es war wirklich, das waren Zeiten, das kann man sich nicht vorstellen. Und wir haben immer unsere Stückzahlen erhöht, manchmal auch verdoppelt etc. Und weiß ich nicht, dann hatten wir eine ganze Kollektion, da waren alle Produkte zusammen, 20.000 oder so mal da, nach 4 Minuten ausverkauft. Ey, was geht denn hier ab? Und dann habe ich gesagt, weil unsere Einzelstückzahlen immer so 1 bis 2.000 waren, aber dementsprechend, wenn du 20 Produkte in der Kollektion hast, 1.000 each, dann bewegst du dich halt so in den Sphären. Und dann habe ich gedacht, okay, bald kommt Black Friday, dann könnte ich doch eigentlich mal was Besonderes anbieten. Jetzt keinen Sale, weil wir haben eh natürlich keine Ware, weil die ist ja ausverkauft. Dann habe ich gedacht, zu diesem Anlass möchte ich mal endlich Peso for Everyone anbieten. So hieß auch die Aktion damals, Peso for Everyone. Wir haben mit unserem Produzenten gequatscht und haben gesagt, ey, wenn wir jetzt einen Hoodie als Pre-Order anbieten, wie viele könnt ihr da machen? Also können wir sagen, wir haben unendlich Hoodies, also jeder bekommt wirklich was. Da meinen die, ja, wir haben Hoodies für, ich glaube, das waren 22.000 oder so auf Stock, und da mussten wir so unnormal lachen. Und mein Geschäftspartner und ich, wir haben gewettet, ich habe gewettet, dass wir 4.000 Hoodies verkaufen. Das wäre ja schon das Vierfache von jedem Hoodie, was wir halt vorher da hatten. Und er meinte, nee, das wären safe 6 oder mehr. Und dann haben wir um eine Louis Vuitton-Tasche auch damals noch gewettet. Und ja, dementsprechend, weil wir halt unsere Erwartungen zwischen 4.000 und 6.000 hatten, selbst wenn es 7.000 oder 8.000 gewesen wären oder 20.000, kann ich ja kommunizieren, Peso for everyone. Dann ist die Webseite online gegangen und dann waren 22.000 Hoodies weg. Nach einer Stunde. Und ich dachte mir so, ey, nein, das kann nicht sein, weil meine Intention war ja wirklich, den Leuten endlich mal Peso anzubieten, dass jeder was bekommt. Ja, dann kannst du dir vorstellen, was dann nach einer Stunde, als dann das Sold Out stand, weil wir dürften ja nur das einpflegen, was der Produzent uns auch gesagt hat in Backend bei Shopify, dann stand irgendwann Sold Out und die Leute in meinen Nachrichten am Crashout gehen. Willst du mich verarschen? Wie, ich habe mir jetzt extra Zeit gelassen, weil ich arbeite bis 6, dann bin ich um 18.55 Uhr oder so auf eure Webseite gegangen, die ersten Größen ausverkauft. So, ich hätte früher geshoppt, hättest du mir was gesagt, dachte ich so, ach du Scheiße, das kann doch echt nicht wahr sein. Also natürlich haben wir uns auch riesig gefreut, weil die Marke anscheinend Anklang findet. Aber das kommt ja wie ein schlechter Scherz oder künstliche Verknappung. Wir haben den Produzenten angerufen, gesagt, sorry, also so, wir können dir den Auftrag jetzt geben, diese 22.000, die du auf Lager hast, die musst du bitte uns geben. Die kannst du an niemand anderen mehr verkaufen. Wir brauchen alles davon. Und gibt's irgendwie noch eine Chance, den Stoff nachzubestellen? Meint er, ja, wir haben was von exakt diesem Stoff, weil das Lagerware von uns ist. Da kommt in, ich glaube, 4 oder 8 Wochen, ist schon was lange länger her, aber kommt nochmal was nach. 6.000 können wir noch machen. Dann habe ich auf YouTube wieder eine Ankündigung gemacht und gesagt, so Leute, wir können nochmal 6.000 machen. Jeder, der möchte, nee, doch nicht, das waren mehr als 6.000. 6.000 haben wir nämlich dann noch, oder 8.000 haben wir noch verkauft. Es waren auf jeden Fall nochmal mehr. Es kamen nochmal Ware auf jeden Fall nach. Und dann habe ich gesagt, ey, dann machen wir es so am Cyber Monday, also 3 Tage nach dem Black Friday, das Gleiche nochmal, aber mit einer höheren Lieferzeit. Müsst ihr euch drauf einlassen, Leute. So, ich halte aber wenigstens mein Versprechen, dass jeder was bekommt. Dann kam der Cyber Monday und wir haben nochmal 8.000 verkauft. Da hat sich dann auch, so kam halt die 32.000 zusammen. Wir haben nicht in 2 Stunden 32.000 Hoodies verkauft, sondern gestaffelt über ein Wochenende sozusagen, beziehungsweise den Montag danach. Und ja, dann haben wir wirklich das erste Mal verstanden, wie viel Bock die Leute auf Peso haben, wie happy die mit unserer Qualität sind, mit unseren Designs. Und Kundenzufriedenheit ist bei mir immer das A und O gewesen. Und dann war auch endlich dann jeder happy. Natürlich mussten die leider ein bisschen warten, weil die Hoodies mussten ja erst genäht werden. Aber als das dann alles irgendwie ausgeliefert wurde, dann meine Nachrichten sind geplatzt, meine Followerzahlen gingen hoch, weil jeder so happy mit der Ware war und den Produkten, dass wir dann auch das erste Mal verstanden haben, okay, das sind also die Sphären, in die man eingedrungen ist. Wir können jetzt wagen mal, wenn wir eine Kollektion mit wir können uns wagen, wenn wir mal eine Kollektion mit 20 Produkten machen, auch pro Produkt nicht nur 1.000 zu machen, sondern auch mal 10.000 oder so. Ja.
Krass. 32.000 Hoodies, das sind umgerechnet gewesen 2,2 Millionen. Ja, an einem Tag 2,2 Millionen. Das ist mal Business.
Ja.
Ist das der krasseste Tag ever gewesen bisher in der Geschichte? Oder was war der krasseste Verkaufstag bisher?
Also bisher ist es so, hier ist jetzt kein Holz, aber ich sag mal Gott sei Dank, dass wir uns jedes Jahr übertreffen konnten, und die krassesten Tage sind immer die Black Fridays oder die Winterkollektion. Das bettelt sich immer, weil in Winterkollektionen sind natürlich Winterjacken drin. Das ist auch somit eins der wichtigsten Produkte, die wir machen, weil jeder hat Bock immer auf eine neue Winterjacke, auf ein cooles neues Design, und manchmal ist das der Peak-Tag, manchmal ist das so Black Friday-mäßig der Peak-Tag, weil wir da auch immer echt gute, coole Sales machen aufs gesamte Sortiment, bis auf die neueste Kollektion oder so, und die Tage betteln sich, und da ist es seit diesem 2,2 Millionen Euro Umsatz Event an dem Tag, der wurde jedes Jahr deutlich übertroffen dann noch.
Was war der krasseste Tag, der krasseste Tagesumsatz?
Ja, jetzt der letzte Black Friday.
Wie hoch?
Ja, das kann ich dir nicht sagen.
Wie viel Umsatz macht ihr insgesamt?
Ich reiße es mal so grob an. Wir sind bei einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Kann man das so sagen? Zweistelliger Millionenbetrag?
Du kannst alles sagen. Kannst auch sagen dreistellig. Du kannst auch sagen Milliarden. Ach so,
nee, also nee, Milliarden nicht. Nur nicht, dass das irgendwie falsch klingt. Ja.
Also, nein. Das klingt richtig. Ja. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Du sagst, die Qualität ist das Besondere. Es ist Streetstyle. Das ist das Besondere. Aber bitte, warum trägt plötzlich ein Rapper wie Central C Peso? Und sogar tagelang, habe ich gesehen.
Ja, tatsächlich. Auch sogar wochenlang manchmal. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Wie du schon sagst, die Qualität, die macht's auf jeden Fall, weil sonst hätten wir eine sehr hohe Retourenquote und ich weiß, dass wir für E-Commerce eine sehr, sehr niedrige Retourenquote haben. Und ich glaube aber auch, dass das Design auch eine große Rolle spielt, weil die Leute haben Bock auf die Produkte, die wir halt so regelmäßig droppen und aus diesen beiden Punkten zusammen, cooles Design, was aber auch eine gute Qualität ist und der Preis ist dafür echt fair. Es gibt natürlich Brands, die wesentlich günstiger sind, aber dann kannst du dir vorstellen, was da qualitativ dann mit los ist nach einer Wäsche. Und ja, ich glaube, durch eben diese Kundenzufriedenheit, das ist so ja halt das Erfolgsrezept und ich würde auch jedem empfehlen, der neu anfängt, wirklich auf Kundenzufriedenheit zu achten, weil das ist nun mal das, was dein Business vorantreibt, weil wenn der Kunde happy ist, bin ich auch am Ende happy.
Und wie schaffst du die Balance zwischen Hype und wirklich Skalierung, dass du sagst, du willst diese Begeisterung da haben, dass alle Leute sagen, ich kaufe es und zwar jetzt und andererseits willst du sagen, das soll Peso for everyone sein, also für jeden zur Verfügung. Ist das schwierig auszubalancieren, Hype und Masse?
Also ich finde, Peso war noch nie so, dass es ein ungesunder Hype war, also dass Peso einen ungesunden Hype hatte. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Wir haben stetiges, konstantes, gutes Wachstum schon immer gehabt. Es gab natürlich Phasen, da war ein bisschen mehr Hype da als irgendwie der Hype im nächsten Jahr. Also wie gesagt, wir konnten uns umsatztechnisch immer steigern, aber es gab eine Zeit, wo ich jeden Tag Reaction-Videos auf YouTube hochgeladen habe und jedes Video hatte dann 200.000 bis 400.000 Aufrufe jeden Tag. Da war natürlich die Hype-Phase am enormsten jetzt so, also der Wachstum war dann, irgendwie hat sich dann verdoppelt. Normalerweise machen wir so Sprünge von, weiß nicht, 10%, 20%, 30%. Da haben wir dann irgendwie 100%, 120% gehabt. Das ist verrückt gewesen. Aber ich glaube, genau deswegen ist es auch der Fall, dass es auch nie so irgendwie abknickt, weil wir halt eben ein gesundes Wachstum haben und nicht versuchen, irgendwie jedem Trend oder TikTok-Hype hinterherzurennen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir eben so ein gesundes Wachstum haben.
Wie wichtig ist der Preispunkt bei deinem Wachstum? Weil wir haben es in Tomorrow schon oft diskutiert. Super viele Luxusbrands haben es preismäßig einfach übertrieben, dass die Sneaker, die mal 450 gekostet haben, bei Louis Vuitton, dass die jetzt 1090 kosten und dadurch einfach viele Käufer verloren haben. Alle strugglen gerade, alle großen Brands und du wächst. Wie wichtig ist dein Preispunkt? Ich habe natürlich gerade nochmal deine Seite gecheckt. Hoodies gibt's bei dir ab 79 Euro, T-Shirts 59 Euro, Sneaker Peso Tank 169 Euro, Hosen 119 Euro.
Die sind 169 Euro, der Tank ist bei 199.
Okay.
Also Preisgestaltung ist für mich wichtig, weil das immer fair sein soll. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Marge da drin, weil wir einen riesen Apparat haben. Wahrscheinlich größer als jede andere Brand in Deutschland. Wir haben über 100 Mitarbeiter, all in, wenn man das Lager natürlich mit auch reinzählt. Und allein bei uns im Office auf dem Campus sitzen, glaube ich, 60, 70 Leute. Und du brauchst da natürlich schon mal irgendwie einen gewissen Preispunkt, um auch überhaupt deine Mitarbeiter zu bezahlen. Wir machen Shootings, wollen die Sachen natürlich auch cool in Szene setzen, die sechsstellig kosten. Und der größte Faktor ist natürlich der Einkaufspreis, weil wir unsere Sachen auch teuer produzieren. So, die Schuhe sind alle handmade in Portugal aus echtem Leder. Also da wird irgendwie nicht gefuddelt oder irgendwie versuchen, irgendwo einzusparen, sondern ich mache das Produkt immer so cool und so gut, wie es nur geht. Und daraus resultiert dann der Preis. Und dadurch, dass wir uns so breit aufstellen, das gehört auch noch dazu. Du hast eben gesagt, wie sorgst du für Hype, aber auch Expansion. Wir stellen uns halt immer breiter auf, halt eben durchs Schuhgame. Das kommt halt eben einfach neu dazu. Und
aber ich finde es gerade extrem wichtig, weil du hast einen Preispunkt, wo ich sagen würde, nach allem, was ich sehe, wow, der ist echt fair.
Ist fair.
Ich meine, ein Hoodie für 79 Euro, da brauchst du gar nicht zu Prada, Gucci, Louis Vuitton reinzugehen.
Ja, das nicht. Klar, wenn man das mit denen vergleicht, das heißt auch wirklich nur für den Markennamen. Aber ich bin froh, auch dass du es ansprichst, weil im Vergleich zu den vorherigen Basics zum Beispiel, konnten wir unsere Preise nochmal senken. Und das ist komplett Anti-Markt, weil jeder wird teurer und wir sind günstiger geworden. Das können wir anbieten, weil wir halt eben eine neue Basic-Linie auswählen mit einem überarbeiteten Design. Und dadurch, dass wir beim Produzenten so riesen Stückzahlen anbieten, können wir halt Mengenrabatte einstreichen, die wir dann auch eben an den Kunden weitergeben. Und ja, die Sachen sind trotzdem 100% Baumwolle, made in Europe. Ich will halt nicht, dass ich sage, ey, also wir haben auch Produkte, da ist es sinnig, zum Beispiel Polyester reinzumachen, weswegen die auch ein bisschen günstiger dann werden, wie irgendwelche Knit-Produkte oder so. Aber bei den Basics bin ich ein Freund davon, dass die 100% Cotton sind. Vielleicht ändert sich meine Meinung auch irgendwann. Aber bei diesen Basics, bei der neuen Linie, habe ich gesagt, ich möchte, dass die 100% Cotton bleiben. Aber ich möchte den Leuten auch einen noch faireren Preis anbieten oder einen günstigeren Preis halt auch eben. Und das können wir halt dann über die Stückzahlen machen, weil wir halt eben schon dieses Standing haben und wissen, ey, wir können uns auch wagen, die und die Stückzahlen beim Produzenten zu ordern.
Ich würde gerne noch mit dir über Leadership sprechen, weil was ich bei dir interessant finde, und man kann ja dich wirklich super verfolgen auf YouTube und Instagram, macht super viel Spaß, dich da zu sehen. 673.000 Abonnenten hast du bei YouTube, sehe ich gerade, und sensationell, was du da machst mit deinen Reaction-Videos und natürlich mit dem, wie du all deine Fans mitnimmst auf deiner Reise. Was ich so interessant finde bei dir, so wie die Company gewachsen ist, wie dein Markt gewachsen ist, Begehrlichkeit gewachsen ist, dass du scheinbar aber als Chef nicht loslassen kannst, ne? Du bist immer noch in allen Details, ne? Das ist ja. So, bist du jemand, der schwer abgeben kann? Bist du jemand, der so im Business schwer vertrauen kann, dass kein Piece bei euch rausgeht, ohne dass du das am Ende abgesegnet hast?
Ja, also sogar noch extremer. Es entsteht überhaupt nicht mal ein Piece, ohne dass ich Kickoff dazu gebe. Also es ist jetzt nicht so, dass Mitarbeiter mir eine Kollektion vorsetzen und ich sage dann, ja, das muss so gemacht werden, hier nochmal ein bisschen anders, ich möchte das auch noch anprobieren, sondern ich setze mich wirklich hin, in Ruhe und auch manchmal sogar, weil es im Tagesgeschäft, ich schaff's einfach nicht mehr, mich wirklich kreativ hinzusetzen, weil es ist wirklich ein Unternehmen halt zu führen und überall Brände löschen und da auf Shootings mitgehen, was ich auch komplett noch mache. Und da setze ich mich manchmal wirklich, wenn alle schon weg sind, hin für 2, 3, 4 Stunden an mehreren Tagen und mache wirklich das Moodboard und erste Skizzen für die Kollektion, die dann in einem Jahr rauskommen soll. Und dann setzen wir uns am nächsten Tag zusammen oder wenn das Moodboard halt fertig ist und auch so ein Product Board. Und dann präsentiere ich das einmal dem Team, zeige dann auch verschiedene Vibes etc., dass jeder sich auch was unter den Sachen vorstellen kann, wie kommt, dass die Kollektion jetzt mehr in so eine Richtung geht und warum nicht so und wie viele Shorts soll die Kollektion haben, was ist die Colorpalette davon und dann gibt's auch oft die Fälle, dass Mitarbeiter zum Beispiel Grafiken selber machen oder mir vorsetzen oder anhand des Moodboards auch was machen und ich dann sage, ey, das ist sogar eine geile Idee, sogar besser als die, die ich hatte. Lass uns das auch mit samplen. Dann probieren wir beides aus und am Ende wird natürlich für das Beste gewotet. Was heißt gewotet? Entscheide ich mich für das Beste. Aber ja, du hast recht. Also jedes einzelne Produkt probiere ich an, muss sitzen und manchmal sage ich auch, ey, das wird zu knapp mit dem Release-Date. Dann, bevor wir ein Produkt rausbringen, womit ich nur 90% zufrieden bin, dann lassen wir es lieber raus. Und wenn es passt, schieben wir es dann in die nächste Kollektion oder es fliegt ganz raus. Das hatten wir auch schon. Das ist mir halt einfach super wichtig. Und in Anführungszeichen, das klingt sonst falsch, der Erfolg gibt einem ja recht, weil sonst wäre Peso ja nicht da, wo es ist. Also wenn ich nicht immer 100% dahinter stehen würde und selber in alle Prozesse involviert wäre, dann wäre mir vielleicht irgendein Bereich aus der Hand geglitten und wäre nicht so geworden, wie ich es gerne gehabt hätte. Nicht, weil ich den Mitarbeitern nicht vertraue, sondern weil dann, es wäre vielleicht auf eine andere Art fresh, aber dann ist es nicht mehr das, was komplett aus meiner Feder kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich in allen Bereichen mitarbeite. Natürlich nicht im Alleingang, das könnte ich auch niemals. Wir haben so viele echt gute, talentierte Leute und ich liebe das Team auch echt so krass, weil wir arbeiten alle auf Augenhöhe. Wir sind alle auch plus minus 3, 4, 5 Jahre im selben Alter, bei uns vor allem im Graphic-Team. Und das ist so eine coole Harmonie und ich glaube, das ist auch so wichtig für den Erfolg von Peso und dass jeder auch einander versteht und die Vision und auch weiß, wo sind die Stärken und Schwächen von jedem Einzelnen.
Wo holst du deine Inspirationen her? Vom Namen her wissen wir Esse Brocky,
den Namen geschaffen,
Peso. Ja. Ja. Aber was inspiriert dich, wenn du gerade so auf die Fashion-Welt schaust? Wie ist dein Blick so gerade auf die Fashion-Welt auch?
Also ich glaube, die Inspiration kommt von überall. Wir sind super oft in Amerika, ob jetzt New York oder L.A. Du kannst dich einfach in einen Café setzen, auf der Straße Leute beobachten, du siehst Sachen, auf die wärst du nie gekommen, Outfit-Kombinationen, Farbkombinationen, Vintage-Produkte, das ist für Peso, glaube ich, der allergrößte Einfluss. Natürlich aber auch Fashion-Shows, du schaust dir an, was machen die großen Modehäuser, aber natürlich auch tagtäglich, das kann man auch nicht abstreiten, jeder von uns hängt am Handy und man sieht auch mal auf Instagram, Pinterest, coole Sachen, aber ja, da muss man natürlich immer einen eigenen Vibe reinbringen, aber ich glaube aus allem so ein bisschen was und wie du eben schon gesagt hast, Hip-Hop ist natürlich auch oder Rap ein riesen Einfluss, aber ich glaube, es gab noch keine Zeit wie diese, wo Hip-Hop und Fashion so nah aneinander war wie heute.
Du hast ja ein paar Nicknames auch in der Szene. Boss nenne ich einige, obwohl du gar nichts mit Hugo Boss zu tun hast, The Boss. Oder auch Dior Don hast du mal
eine Zeit lang. Ja, das war ein Insider eine Zeit lang, weil ich ein Outfit hatte, wo jedes einzelne Produkt von Dior war, glaube ich, bis auf die Hose. Da hatte ich irgendwie eine Peso-Hose an. Und dann habe ich irgendwie aus Humor in einem Video gesagt, ja, der Dior Don, weil halt eben das komplette Outfit, das ist auch aus Hip-Hop oder so gab's das, da hat irgendjemand Louis Vuitton, glaube ich, das komplette Outfit angehabt und hat dann gesagt, dass der Louis Vuitton Don ist. Und dann habe ich das halt adaptiert aus Witz und gesagt, ja, dann bin ich jetzt der Dior Don. Das war eine Zeit lang so irgendwie der Gag.
Du bist auf jeden Fall der Peso Don. Wo willst du noch hin? Wo geht die Company hin? Nach 10 Jahren haben wir jetzt gesehen, ein Riesen-Event hier. Du schießt die Sache mit der Kanone in die Menge. 6.000, 7.000, 8.000 Leute sind da. Was ist dein Ziel? Wo willst du die Company noch hinbringen?
Also am liebsten würde ich genauso weitermachen und nur noch mehr Bereiche erschließen, in die ich mich bisher noch nicht getraut habe. Ich kann dir jetzt nichts Spezifisches nennen, aber so der Schuhsektor, der macht mir schon echt sehr, sehr viel Spaß, weil der auch einfach auch bei den Leuten viel Anklang findet, bei mir. Und es gibt noch so viele Silhouetten, die fehlen, die ich im Alltag aber gerne trage, wie zum Beispiel eine Skate-Silhouette oder so, wie jetzt ein Vans-Sneaker oder ein Chuck oder ein Runner oder so. Das ist alles, was da möchte ich mich noch ausprobieren und wirklich so kreativ ausleben, weil das wirklich das ist, wofür ich lebe. Und das macht einfach super viel Spaß und genau diese Dinge möchte ich noch ja gerne umsetzen, aber ansonsten einfach so weitermachen, weil es ist echt ein Segen, einen Job zu haben, der einem so viel Spaß macht und der dann auch noch Gott sei Dank so gut läuft. Und deswegen würde ich am liebsten gar nichts ändern, aber es wird bestimmt der Tag kommen, wo irgendwie was geändert wird, weil vielleicht reift man auch selber. Ich weiß nicht, ob ich mit 50 noch denselben Style habe, wie der, den ich jetzt habe, mit Baggy Jeans etc. Aber ich glaube, das ist halt das, was die Brand auch so authentisch macht, dass es immer zu meinem jetzigen Zeitgeist passt. Dementsprechend kannst du dir sicher sein, wenn ich mal 20, 30 Jahre älter bin, dass die Leute, die mich dann noch verfolgen, auch immer noch die Sachen tragen können, weil ich die dann auch trage.
Lass uns doch auf einen anderen Brand gucken, wo gerade viel Bewegung ist. Gucci. Gucci versucht sich gerade zu retten mit Demna. Hast du es verfolgt, was er gemacht hat? Den ganzen Times Square gemietet, gebucht, alle Screens gemietet, gebucht und all die alten Stars eingeladen. Tom Brady, Demi Moore, Kim Kardashian, Anna Wintour, alle da. Wie ist dein Blick drauf?
Also ich muss ehrlich sagen, und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen doof, aber ich ziehe mir das im Speziellen nicht so wirklich rein, weil ich einfach nicht der allergrößte, und damit macht man sich vielleicht ein paar Feinde, Demna-Fan bin. Ich kann das von außen super betrachten und verstehe auch, was er macht, aber es ist einfach nicht mein Style und ich weiß dementsprechend auch, dass es nicht der Style von Peso ist. Dementsprechend habe ich das jetzt nicht so riesig auf dem Schirm. Ich weiß, dass er super alte Gucci-Sachen wieder zurückbringt und sich an den Archives bedient, was auch super sinnig ist, weil der Trend ist so groß wie noch nie. Aber ich bin nicht der allergrößte Fan von diesen grün-roten Gucci-Streifen und wie gesagt, vielleicht ändert sich das. Dann kann jemand in einem Jahr ein TikTok-Meme machen und den Ausschnitt von eben jetzt gerade einblenden und dann, wie ich das dann trage. Aber ich würde sagen, Stand jetzt ist das für mich nicht so relevant und ich ziehe mir lieber andere Shows rein. Also ich habe das mit dem Times Square nicht mitbekommen, aber so Lookbooks guckt man natürlich ab und zu. Trotzdem, da sind ein paar coole Sachen dabei, aber eher so für mich die schlichteren. Wie jetzt die Jeans, wo dieses Gucci Horse Bit hier an den Taschen dran ist und so, was man eigentlich eher von den Laufern kennt. Das hat einen coolen Twist. Aber so diese Demna-Ästhetik ist für mich eher ein bisschen zu viel. Das hat er bei Balenciaga ja auch schon gemacht. Und der ganz breite Mainstream, der sagt sowieso, ey, das muss eine Parodie und ein soziales Experiment sein, was er macht.
Ernsthaft?
Ja, klar, der bringt Chipstüten raus. Ein Balenciaga-Design verkauft die für mehrere tausend Euro. Und Leute sagen ja, im Hintergrund belachen die sich und gucken einfach, wie weit können wir es noch treiben. Da kommen schon echt sehr, sehr humorvolle Produkte raus zu den doppelten und dreifachen Preisen, die Balenciaga noch vor 10 Jahren abgerufen hat.
Okay. Was ich noch gerne verstehen würde, Justin, ist ein wirkliches Phänomen, was du machst. Und du bist eine Ausnahme in einem ganz besonderen Fall, weil Deutschland ist so eine Welt, wo immer sehr viel Neid ist. Wenn man dich auf YouTube und Instagram verfolgt, du gehst sehr offen um mit den Dingen, die du machst. Du nimmst alle Fans mit, wenn du dir ein Rolls-Royce Ghost kaufst oder jetzt dein Urus. Du kaufst dir Autos für 300.000, 350.000. Du hast deine Fans mitgenommen, als du dir die Audemars Skeleton gekauft hast. Ich glaube 200.000, 220.000.
90.
290.000?
Nee, 90.
90, okay. Ja. Alle anderen werden dafür gehatet und ich habe ganz viele Kommentare bei dir gelesen und die Kommentare sind immer, ja Bro, super, passt zu dir, steht dir, Respekt, freue mich für dich. Wie schaffst du das, dass du das alles so offen zeigst, was du machst und aber keinen Hate dafür kriegst?
Ich würde erstmal sagen, grundsätzlich hat sich die Einstellung in Deutschland so ein bisschen geändert. Man sagt ja immer, Deutschland, Neidgesellschaft, das ist ja irgendwie so bekannt und in aller Munde, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem die jüngeren Leute gar nicht mehr so sind, weil man kann sich natürlich hinsetzen und selber frustriert sein und sich über Leute abnerven, die es halt irgendwie, die sich was Teures holen, aber man kann sich auch ein Beispiel dran nehmen oder inspiriert davon sein und ja, den Weg mitverfolgen und versuchen auch selbst irgendwie was in die Richtung zu machen. Und ich glaube, es gibt keinen Bereich, der das so vorlebt wie Social Media heutzutage. Weil die Leute einfach sehen, ey, der hat auch was, in meinem Fall, der hat auch was dafür gemacht. Also ich habe jetzt nicht nur vor der Kamera rumgeblödelt und dann waren es irgendwann halt einfach mehr Follower, wodurch ich mehr Geld verdient habe, sondern ich habe mir wirklich, sorry für den Ausdruck, den Arsch aufgerissen, seit ich 13 bin und habe wenig Freizeit gehabt, nach der Schule Hausaufgaben gemacht, Videos aufgenommen. Und wirklich, das war die unangenehmste Zeit in meinem ganzen Leben, weil das super stressig damals war, auch neben der Ausbildung und alles. Dafür habe ich es halt heute super angenehm und bin einfach im Office und abends kann ich dann abschalten etc. Natürlich kommt immer was dazwischen. Du weißt, wenn man selbstständig ist, arbeitet man selbst und ständig. Aber es macht mir ja auch Spaß und damals die Ausbildung hat mir nicht so Spaß gemacht. Aber die Leute wissen, dass es nicht einfach in die Wiege gelegt ist. Ich komme aus einem sehr einfachen Elternhaus. Meine Eltern, also ich will jetzt nicht sagen, ich komme von nichts so. Meine Eltern haben immer versucht, uns alles zu ermöglichen, aber es sah auch nicht immer rosig aus und deswegen umso mehr möchte ich denn jetzt was zurückgeben und die Leute wissen das auch und auch, dass das halt eben nicht geschenkt ist, sondern ich dafür gearbeitet habe und die haben den ganzen Weg mitverfolgt, von meinem ersten Wagen, der ein Ford Fiesta war, bis hin jetzt zu einem Rolls-Royce Ghost und weil das halt einfach ehrlich und authentisch ist und die Leute mitbekommen, dass ich was dafür gemacht habe und auch niemanden abziehe. Ich habe ja keine Scams gemacht oder so, sondern die Leute bekommen ja auch was Cooles dafür. Die sagen ja, also ich bin jetzt kein Streamer, der den ganzen Tag Donations kassiert, was ja auch valid ist, weil die Leute fühlen sich unterhalten und sagen, ey, ich gebe dem jetzt mal ein gewisses Trinkgeld dafür, sondern ich bin jemand, der bringt Produkte auf den Markt. Und wenn die Produkte kacke wären, dann könnte ich mir auch das alles nicht leisten. Aber die Produkte sind halt eben nur mal gut und deswegen auch beliebt und dementsprechend kann man halt eben über die Masse auch einen gewissen Umsatz fahren. Und deswegen bin ich auch immer offen, ehrlich und transparent und verstecke auch nichts, weil ich finde, die Leute, die mich seit Anfang an verfolgen, haben das ja auch verdient, an meinem Alltag teilzuhaben.
Es gab eine große Downside bei dir, das hast du auch geteilt auf YouTube. Du bist überfallen worden einmal. Dass plötzlich ein Typ bei dir vor der Tür stand, der sich als Paketbote ausgegeben hat. Und ich meine, wir kennen das, ständig klingelt und irgendein Amazon-Paketbote kommt. Und in diesem Fall war es jemand, der dich überfallen hat und ausgeraubt hat. Was hat das mit dir gemacht?
Ich glaube, das hat einfach nur dafür gesorgt, noch mehr auf Sicherheit zu achten. Wie ich eben zum Beispiel schon gesagt habe, meine Uhren, ich habe nicht mal ein Safe zu Hause, sondern meine Uhren lagere ich im Bankschließfach. Und das ist einfach so eine Sache, die hat man da draus gelernt. Wenn jetzt irgendwelche Events anstehen oder ich irgendwie was Besonderes haben will, eine Kette anziehen will oder so, dann fahre ich halt dahin und mach das. Das habe ich, dann habe ich 10, 15 Minuten mehr extra Aufwand. Aber jetzt sonst hat das nicht so viel mit einem gemacht. Ich hatte Freunde, die in der Zeit mehr für mich da waren. Man war auch echt verunsichert, weil das war keine sehr schöne Situation. Aber ja, es war halt auch ausgeklügelt, natürlich, und wurde bis heute nicht gefasst. Aber ich denke, jeder wird seine gerechte Strafe bekommen. Und das hat mich gewisse Entscheidungen in meinem Leben auch treffen lassen, im Privaten, die ich jetzt so öffentlich nicht teilen kann, weil sonst wäre das halt nicht mehr so safe. Aber das eine hat zum anderen geführt, weswegen ich im Nachhinein sehr froh bin, dass alles so gekommen ist, wie es ist. Natürlich hätte ich gerne darauf verzichtet, dann irgendwie Pfefferspray ins Gesicht zu bekommen und bedroht worden zu sein mit einem Messer, damit ich eine Uhr rausrücke. Aber im Endeffekt, so wie es jetzt ist, wäre es ohne diesen Vorfall nicht gekommen. Deswegen ist alles, so wie es jetzt ist, in Ordnung. Und ich leite jetzt nicht unter Verfolgungswahn oder so, dass ich mich immer dreimal umdrehe. Man ist einfach vorsichtiger geworden, hat daraus gelernt. Und jetzt sind halt alle Sachen in einem Safe. Bei mir ist nichts zu holen. Außer, weiß ich nicht, ein Louis Vuitton-Sweater oder so mal für 500 Euro. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich dafür jemand die Mühe macht.
Wahnsinn, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass der ein Messer hatte.
Ja, klar. Ohne hast du ja schlechten ein Druckmittel.
Paketbote klingelt, wie der,
ich glaube, ein Sneaker-Paket verkleidet, geben. Verkleidet, ja, mit einem Fake-Paket, da war auch nichts drin, da war so eine Porzellanschüssel drin. Und dann hat er an der Tür halt, als ich die aufgemacht habe, mich gepackt und gesagt, gib mir deine Uhr, da stech dich ab. Und dann habe ich ein Messer bedroht, die Uhr dem abgegeben, weil man macht da natürlich auch keine Anstalten. Dann habe ich Pfefferspray ins Gesicht bekommen, damit ich auch nicht hinterherlaufen kann oder ähnliches. Ja, und dann war die Sache so beendet. Und das Erste, was ich mir von den Polizisten anhören konnte, ja, wieso hat man denn auch eine Uhr für 80.000 Euro? Ja, okay, das heißt ja aber trotzdem nicht, dass es irgendjemanden die Berechtigung gibt, einen zu Hause zu überfallen.
Absolut. Und sag mal, das war doch eine customized Richemille.
Genau.
Und deine Ketten, die ja auch alle customized sind, obwohl es customized Pieces sind, die sind doch schwer zu verkaufen für Menschen.
Ja, anscheinend, aber dann haben die für die Richard Mille anstatt damals 100, haben die vielleicht 30 bekommen. Irgendwo findest du da für den Preis schon einen Abnehmer, der nicht hinterfragt, woher die kommt.
Okay, ja, aber krass und gut, ja, dass du jetzt auf dich aufpasst.
Ja.
Ich würde zum Abschluss noch gerne...
Deswegen bin ich auch nie alleine unterwegs, also vor allem in der Öffentlichkeit irgendwie, meine Jungs sind immer um mich rum und wenn es Events sind, dann haben wir immer riesen Security oder so dabei, also passt ja, schon.
Kann ich bestätigen, hier sitzt hier Security auf dem Sofa, hier im Andreas-Quartier in Düsseldorf, alles ist safe, hier muss ich keine Sorgen machen und falls sich jemand Sorgen macht, ich kann später auf deine Patek Philippe aufpassen.
Ja, okay. Ich weiß nicht, ob sie um dein Handgelenk passt, aber wir machen das schon.
Nochmal deine krasse Geschichte, wirklich mit 13 machst du dein erstes Business, in dem du Grafiken verkaufst an andere Creator, dann hast du deinen YouTube-Channel, dann gründest du mit 18 deine eigene Firma und jetzt machst du mit 28 eine riesen Jubiläums-Collab mit Adidas. Du hast das geschafft, was so viele nicht schaffen. Warum schaffen es so viele nicht? Was machen viele, die sagen, hey, ich habe doch auch YouTube, ich habe doch auch Follower, ich habe doch auch Instagram, ich habe auch TikTok und die auch sagen, ich will eine eigene Kollektion, ich will mehr machen als Merch. Was sagst du heute, machen viele falsch?
Also ich bin kein Business-Mentor. Ich kann dir die Frage nur ganz vage beantworten. Ich weiß es nämlich nicht, weil ich habe es nicht gestartet, weil ich Geld verdienen wollte, sondern aus Leidenschaft. Und dann ist das durch Zufall so gekommen, dass ich dadurch sehr gutes Geld verdient habe. Deswegen gibt es keine Anleitung. Ich war damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil sowas gab es damals nicht. Es gab keine männlichen Fashion-YouTuber. Man wurde damals dafür belächelt. Deswegen habe ich die Leute alle abgeholt, die sich dafür interessiert haben. Heute ist der Markt so groß, du musst schon echt was machen, was aus der Masse raussticht, um dir überhaupt einen Namen zu machen. Heute ist es vielleicht wieder einfacher denn je durch TikTok, weil jeder kann auf einmal super easy viral gehen. Aber ich kann es dir so pauschal nicht beantworten. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass wenn Leute schon fragen, ey, warum klappt's bei mir nicht, dass ich damit gutes Geld verdiene und bei anderen schon, dann liegt's vielleicht daran, dass es aus der Motivation gemacht wird, damit Riesengeld zu verdienen und eben keine Leidenschaft dahinter steckt, sondern nur ein Business-Aspekt. Und ich finde, vor allem für Mode brauchst du halt eben eine kreative Ader. Die kannst du vielleicht auch lernen. Ich habe am Anfang auch keine so guten Designs gemacht wie heute. Aber wenn du nur damit anfängst, und du bist vielleicht sonst im Tech- oder E-Com-Bereich und sagst, okay, jetzt gehe ich in Klamotten rein. Das ist einer der schwierigsten Sektoren, wenn du das nicht aus Leidenschaft machst oder irgendwie ein gutes Gespür für Mode hast. Dann vielleicht eher, weiß ich nicht, holst du dir jemanden, der sich mit Parfum auskennt und machst das in der Nische oder schaltest Ads für Unternehmen oder sowas. Keine Ahnung, das ist vielleicht leichter zu lernen. Aber Mode ist wirklich, da musst du schon echt ein Gefühl für haben und dann aber auch ein bisschen Business-Know-how. Das kam bei mir alles irgendwie so ist so mitgewachsen, halbwegs gesund, so wie auch der Anspruch der Kunden war. Dementsprechend, wie gesagt, war bei mir auch bestimmt viel Glück dabei. Also ich kann dir die Frage so jetzt nicht beantworten, was muss jemand machen, der heute damit erfolgreich sein will?
Bei allen Sachen, die gut gelaufen sind, was war so die Business-Entscheidung, wo du heute sagst, es war für dich die schlechteste, die schlimmste und die würdest du heute auch nicht mehr so treffen?
ich bin eigentlich sehr zufrieden. Gab es irgendwas, wo ich jetzt so im Nachhinein sagen würde, es war nicht gut? Das klingt jetzt vielleicht fast schon arrogant, aber ich habe jetzt gerade, mir fällt jetzt auf Anhieb nicht wirklich was ein, was ich dir sagen kann.
Aber das ist doch perfekt, wenn man das sagen kann. Hey, ich mache 10 Jahre Business, alles richtig gut gemacht, ja. Keine schlechte Business-Entscheidung getroffen.
Vielleicht hätte ich früher größere Stückzahlen machen können, aber sonst, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung.
Okay, dann die letzte Frage, Justin. Du bist 28 Jahre alt heute. Wenn du auf das zurückblickst, auf das Verrückte, was du in den letzten Jahren erlebt und gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Nicht deinem 18-jährigen Ich, sondern deinem 20-jährigen Ich. Das ist die Signature-Frage bei Tomorrow. Was würdest du dir selbst raten?
Also da ich aktuell sehr, sehr zufrieden bin, würde ich dem sagen, mach bitte genauso weiter, bitte nichts ändern. Weil sonst würde vielleicht heute irgendwas anders gelaufen sein. Wenn ich versucht hätte, irgendwie jetzt Business-Tipps zu geben, wo ich vielleicht noch schneller skalieren kann, wer weiß, wo es dann geändert hätte. Vielleicht wäre die Marke dann übersättigt. Und ich hätte zwar kurzfristig von 22 bis jetzt 28 noch mehr Umsatz gemacht, aber den brauche ich nicht. Und deswegen ist so, wie es gelaufen ist, eigentlich alles gut und ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, ey, bleib dran, mach genauso weiter, lass dich durch nichts aus der Ruhe bringen, nicht verunsichern. Wenn du manchmal an dir selbst zweifelst, ja, hinterfrag vielleicht gewisse Entscheidungen, sonst würde ich ja dann zu dem Zeitpunkt nicht zweifeln, aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, da kann ich im Nachhinein stolz sagen, das waren Gott sei Dank die richtigen und dementsprechend, ja, lieber 20-jähriger Justin, bitte genauso weitermachen.
Sehr cool, Justin. Bitte so weitermachen, wirklich.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, obwohl du nicht gerne im Podcast gehst, dass du heute hier warst. Wirklich ja. Sensationell.
Danke
Respekt
dir für die
von dem, was
deine
du dir
Zeit.
Aufgebaut hast. Echt Wahnsinn, so eine Karriere zu schaffen. Und danke für die Gutscheine, 10 Gutscheine, 100 Euro
sehr,
hier
sehr
für euch aus der Tomorrow Community. Schreibt gleich in die Kommentare. Und holt euch für 100 Euro Hoodies, T-Shirts, Hosen,
ja.
Sneaker.
Ja, oder alles. Ihr legt nochmal einen Huni drauf, holt euch Schuhe, was auch immer. Ihr werdet happy sein, das weiß ich.
Sehr cool. Vielen Dank an dich. Alles Liebe.
Danke auch.
Alles Liebe für dich, für dein Team, dass du weitermachst. Vielen Dank hier an das Andreas-Quartier in Düsseldorf, dass wir hier produzieren durften heute.
Dank.
Und danke hier an Frankie, der hier ist und das Video macht, gerade aus Los Angeles gekommen von Arnold Schwarzenegger, um hier mit dir heute.
Ja, der Arnold meinte auch, ey, ich habe einen wichtigen Dreh, ne? Und der Frankie meinte, nee, aber für den Justin und Tom, da muss ich dich leider sitzen lassen.
Genau so ist es. Wir sehen uns wieder am Sonntag, 18 Uhr bei YouTube.
Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.